Hä, du hast Baker Mayfield in den Top 10?
Klar, Junge, der eskaliert komplett. Ich sag's dir.
Das ist ja.
Nächstes Jahr, ich bin voll dabei.
Das ist
Ihr
verrückt.
werdet zuerst gehört bei Upside, werdet ihr sagen.
Okay, das ist ein Hot Take auf jeden Fall.
Ja,
Also, wenn du das bei Twitter postest, dass Baker Mayfield 2021 Redraft für dich ein Top 10 Quarterback ist, dann kommen wir in die Cowhead-Region.
ich mach's jetzt. Ihr hört es quasi morgen, dass ich es jetzt gemacht habe.
Das ist crazy.
Ja.
Das ist ein Hot Take.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir werden heute ein Thema besprechen, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, Second-Year-Running-Backs behandeln und auch Third-Year-Wide-Receiver, damit ihr genau wisst, ja, wer in der kommenden Saison eskalieren wird. Wir haben mal bei Instagram und auf Twitter gefragt, was ihr euch so wünscht und ja, wurden größtenteils dazu ermutigt, das auch zu machen. Dann gab es noch so ein paar Leute, die sich was zu Trade und Roster-Building und Dynasty gewünscht haben. Da werde ich auch kurz drauf eingehen. Und den Rest, den sich Leute gewünscht haben, werden wir sowieso in der Offseason machen. Von daher kommt das noch. Und dementsprechend können wir heute starten. Raphael, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin ja eben nach Hause gekommen und war kalt duschen, was ich nur jedem empfehlen kann. Also erstmal warm duschen natürlich und dann die letzte Minute oder anderthalb Minuten dann ganz kalt. Das feiere ich auf jeden Fall. Und dann, ja, ich rieche sehr gut. Ich habe irgendwelche Duftprodukte von meiner Frau benutzt und ich habe keine Ahnung, was das genau alles ist, aber es riecht wunderschön und ich fühle mich sexy und deswegen, lass uns starten.
Sehr gut, da fällt mir nichts mehr zu ein. Wir können starten. Übrigens, wir werden ja heute diese Folge machen, die ich gerade angesprochen habe. Und nächste Woche ist unsere Hour-Folge. Ask us anything. So, es gibt immer AMA. Kennst du AMA? Ich bin zum Beispiel im
Nein.
PFF-Discord. Die schreiben die ganzen PFF-Leute immer, es ist Zeit für AMA. Und ich dachte mir immer, was
Armageddon,
zur Hölle ist AMA? Und dann habe ich das mal gegoogelt, ja, es heißt Ask Me Anything. Also es ist nichts Spektakuläres und
oder?
deswegen machen wir nächste Woche Aua.
Okay, nice.
Aua. Ask Us Anything. So, und wir haben natürlich News, denn es ist was passiert diese Woche. Der erste
Oh,
Blockbuster-Trade
shit.
ist über die Bühne gegangen.
Und vielleicht der letzte.
Warum der letzte?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass es das der letzte war. Ich glaube nicht, dass noch irgendwelche Quarterback-Trades passieren, obwohl jetzt auch schon Cousins-Gerüchte auch schon aufkommen, ne?
Ja.
Und natürlich der berühmt-berüchtigte Deshaun Watson-Trade. Ich habe so ein Gefühl, dass da vielleicht gar nichts mehr kommt. Aber wäre natürlich ein bisschen langweilig, ne?
Ja,
Deswegen hoffen wir mal, dass
super
da irgendwas kommt.
langweilig. Natürlich kommt da noch was.
Ja.
Ich kann dir auch gleich sagen, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall, der erste
Ja,
Trade
geil.
war, Matthew Stafford geht von den Detroit Lions zu den LA Rams für einen 2022er First, einen 2023er First, einen 2023er Third, glaube ich. Auf jeden Fall ein Third Rounder noch dabei und Jared Goff. Oder ist der Third sogar von diesem Jahr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Third dabei und Jared Goff noch dazu. Ja, was sagst du erstmal zum Preis?
Ich finde den Preis okay. Für beide, glaube ich, ein Win-Win-Trade. Und den besten Kommentar, den ich gelesen habe, war, glaube ich, ich kann mich nicht an den Namen erinnern, auf jeden Fall war nach dem Motto, dass die Rams die FIFA-Evaluation gemacht haben und dementsprechend natürlich ihren größten Need bedient haben, die FIFA-Evaluation durchgegangen sind und dann bemerkt haben, wir brauchen einen Quarterback, um den Super Bowl zu gewinnen und dann haben sie dafür getradet. Ich find den Preis eigentlich gut. Also der zweite First Runner war ja quasi, um Goff auch mit abzugeben, ne? Also von daher, das passt schon ganz gut, ne? Ich finde es jetzt nicht teuer. Ich finde, das ist ein super Dynasty-Trade, auch in Fantasy zum Beispiel. Oder so, ne? Also kann man, glaube ich, gute Parallelen ziehen, warum man so einen Trade machen kann. Wir kommen ja gleich auch noch zum Trade, der so in die Richtung geht, sage ich mal, ne?
Ja, du hast es hervorragend wiedergegeben. Also genau das, was du sagst. Ne? Viele sagen ja auch, dass Deshaun Watson jetzt damit irgendwie hochgetrieben wird. Das ist in meinen Augen auch gar nicht so, weil der Second First Rounder ist ja eigentlich wirklich, wie du sagst, nur dafür da, dass die sich erbarmen, Goff zu nehmen. Und ja, also ich fand eigentlich die Side News, die dabei kamen, viel interessanter als den Trade an sich, weil ich sehe es genauso wie du. Es ist ein Win-Win für beide. Die Rams haben ein deutliches Upgrade auf QB. Und die Lions eben Picks für ihren Rebuild. Und den einzigen Fehler, den sie machen können, ist irgendwie Goff als Franchise-Quarterback zu sehen. Aber ich denke mal, das werden sie nicht, auch wenn sie es jetzt sagen.
Ja.
Was sollen sie auch anderes sagen? Aber das werden sie natürlich hoffentlich nicht so tun. Aber die Side News fand ich viel interessanter. Und zwar zuallererst natürlich mal, dass Matthew Stafford gesagt hat, dass es okay wäre, wenn er getradet wird, eigentlich auch überall hin, außer nach New England, wo
wegen Patricia.
Genau, wo Patricia jetzt wieder zurück hingegangen ist. Das fand ich schon sehr lustig. Und ich fand es natürlich sehr interessant, was für Franchises alles ein Offer gemacht haben.
Ja.
Also
ja.
Es
Denver, ne? Washington.
Genau, Denver und die Jets. Also klar, die Jets sind natürlich logisch. Denver ist aber für mich neu gewesen, weil sie auch immer gesagt haben, Drew Lock ist es quasi. Mhm. Haben mal angefragt, sind jetzt nicht so krass ins Detail gegangen. Denver meinte irgendwie, sie hätten da eh nicht mithalten können. Die 49ers haben offizielles Offer gemacht. Dann, gut, die Colts.
Die sind wahrscheinlich der größte Verlierer wahrscheinlich, oder? Von dem ganzen Trade.
Ja.
Also neben Goff, die 49ers wahrscheinlich.
Das stimmt, das habe ich mir auch direkt gedacht, ja. Und die Cardinals natürlich, die sind auch großer Verlierer für die Trades. Aber gut, die Colts haben natürlich auch ein Angebot gemacht, aber nie ihren First Pick geoffert. Und Washington hat 1,19 plus einen Third Rounder angeboten. Und was ich besonders interessant fand, war, dass die Panthers 1,08 und einen Late Pick geoffert haben. Und jetzt
auch krass.
Jetzt ist natürlich die Frage, was würdest du machen, wenn du GM wärst? Hättest du lieber den achten Pick genommen oder lieber die zwei First-Rounder in 22 und 23? Dann hätten die Lions jetzt 7 und 8.
Ja, ja, das hört sich eigentlich geiler an. Ne? Man weiß ja nicht, wann die Future-Picks dann sind, ne? Also an welchem Pick. Es kann natürlich auch sein, dass der 22er und 23er Pick irgendwie in den Top 5 ist oder so, dass die Rams komplett abkacken nächstes Jahr oder darauf das Jahr. Also, dass einer von den beiden First Rounder vielleicht ein ganz früher wird. Ich schätze mal, das wird eher ein späterer, ja, eher so vielleicht in den, also nach den 20ern. Dann hätte ich wahrscheinlich schon den früheren lieber genommen, ne? Natürlich kannst du auch dann mit den Future Picks den beiden First Rounder dieses Jahr auch hochgehen, ne? Kann ja auch sein, dass die sagen, okay, wir haben jetzt hier Material, wir haben jetzt Assets und damit kann man natürlich auch hochtraden, ne? Also, ist ganz spannend.
Ja, mega spannend. Ich denke auch, dass die Picks spät sein werden, also irgendwann 20 plus. Und James Weber hat es auf Twitter ja schön gemacht. Das ist das, was mich bei Dynasty Trades immer kolossal ankotzt. Net Present Value nennt man das. Das heißt, dass heute mein Geld mehr wert ist als in 2 Jahren mal. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit Picks. Mhm. Picks heute in diesem Jahr sind mehr wert als nächstes Jahr. Ganz interessanter Side-Fact auch nochmal. Und ich habe mir dann überlegt, wäre 1,8 nicht besser? Hab's mir lange überlegt. Und ich glaube aber, sofern die Lions den Mist, den sie da mit Goff erzählen und so, ne, von wegen Franchise Quarterback, nicht irgendwie selbst glauben oder anfangen zu glauben, ich kann das sehr gut, wenn ich irgendwem so eine blöde Story aufsichere, dann glaube ich die irgendwann selber. Ne? Ich hoffe, soweit kommt's bei den Lions nicht.
Also ich kenne das. Ich habe auch so eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ja. Wenn ich irgendwas, bin ich voll into it, ja.
Und ich glaube schon, dass die Lions da ihre Due Diligence gemacht haben und auch mit den Dolphins und mit den Jets über einen Uptrade wahrscheinlich gesprochen haben, die 1,7 und 1,8 beinhalten. Ne? Und wenn du 1,8 eben nicht gebrauchen kannst, also ich denke mal, da haben die Dolphins und die Jets gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, was dann dafür sprechen würde, dass die Dolphins einen Quarterback nehmen. Aber sei es drum, wenn 1,8 nicht getradet werden kann, dann brauchst du ihn halt auch nicht. Dann sind die zwei First Rounder in meinen Augen tatsächlich mehr wert, um dann nächstes Jahr oder ja, doch, nächstes Jahr müssten sie schon, also nächstes Jahr hochzugehen. Und apropos Munition, eine ganz interessante Sache, die ursprüngliche Idee kam von Timo Riske, muss ich an der Stelle erwähnen. Also ich hatte direkt gedacht, geil, jetzt haben die Lions zwei First-Rounder und können direkt einen Shot auf Watson nehmen. Und dann hat Timo Riske nämlich noch gesagt, sie sollten einfach Jared Goffs Vertrag umstrukturieren und die Garantien, die dieses Jahr fällig sind, in Signing-Bonus umwandeln, sodass sie ein bisschen was von dem Deadcap schlucken, also von seinem Cap schlucken als Deadcap und ihn dann eben auch Jared Goff an sich direkt weiter traden können.
Ja, genau. Mhm.
Und das ist ja Galaxy Brain, also das ich bin voll drin. Ich habe richtig Bock drauf. Direkt Goff weiter traden, wie so eine darf ich jetzt hier nicht sagen, in dem Podcast, aber Goff tut mir natürlich leid, aber ich find's geil. Also direkt für Watson und alles weiter traden, wäre ich drin.
Ja, ja, habe ich auch gelesen, das finde ich auch gut. Ja. Aber ich denke mal, das wäre auch ein Ansatz, den sie wahrscheinlich verfolgen werden, oder?
Ich will es mal hoffen, ich find's geil. Aber was macht das mit den Spielern, Raphael?
Oh, ja, das ist natürlich so eine Frage, ne? Wenn wir erstmal vielleicht die Rams durchgehen, ist wahrscheinlich offensiv ein Upgrade, ne, für alle offensiven Waffen, also für Woods, für Cooper Kupp, für Akers. Für Akers, wenn wir das mal so sehen, werden wahrscheinlich öfter mal in Scoring-Position kommen als vorher mit Jared Goff. Auf der anderen Seite kann man vielleicht davon ausgehen, dass die vielleicht mehr werfen werden als mit Jared Goff, dass das vielleicht dann für das Volume von Akers vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber wie gesagt, die Scoring-Opportunity sollte steigen. Overall sollte eigentlich dann das für den Running Back gut sein, wenn er in einer besseren Offense ist, ne? Wie wir alle wissen. Von daher sehe ich das schon als Uptick für Akers, auch für die Wide Receiver, für Woods und Kupp. Ich glaube, Goff hat in seiner Karriere öfter mal ja kurz und die mittleren Routen genommen, gerade auch für Cooper Kupp. Das könnte vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil Stafford eher so der Deep Passer ist, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt auch Nitpicking. So, also die werden eine bessere Offense ist immer gut für alle Beteiligten in der Offensive, von daher würde ich da eher sagen, leichtes Upgrade für alle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eh spannend bei den Lions, ne? Also der Head Coach ist schon zweifelhaft, der OC ist zweifelhaft, also sie werden wahrscheinlich eh viel laufen. Das heißt, für Swift ist es eh schon eine etwas bessere Situation an sich. Jetzt mit Goff werden sie wahrscheinlich noch weniger werfen, wenn er der Übergangsquarterback ist. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, sage ich jetzt mal, für Swift, dass wenigstens Goff, wenn er denn bleibt, der Übergangsquarterback ist. Besser als wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Tyrod Taylor wäre oder sowas. Oder, keine Ahnung, wie kann man auch aus dem Hut ziehen oder irgendjemand anders halt, der jetzt irgendwie nicht der Beste ist, sage ich jetzt mal. Dann ist Goff schon jemand, der auch die Bälle verteilen kann. Er ist jetzt keine absolute Graupe, ne? Er ist halt schon eher so ein mittel bis schlechter Quarterback, aber jetzt, weißt du, ich meine, der ist jetzt kein Blake Bortles oder so, ne?
Ich weiß
nicht. Von daher ist es für Swift wahrscheinlich eh schon gut, weil die ganze Offense eher lauflastig wird. Aber ich mache mir halt Sorgen um Golladay, ne? Wenn der da bleibt, ist es für ihn natürlich ein hartes Downgrade. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie ihn entweder Franchise taggen und dann abgeben oder halt ziehen lassen und dann irgendwie einen Compensatory Pick bekommen, ne? Also ich denke nicht, dass Golladay bleibt. Aber wenn er bleibt, dann ist es ein hartes Downgrade.
Boah, ich weiß den Franchise-Tag-Preis gerade gar nicht, aber könnte mir das eigentlich im Rebuild auch nicht vorstellen, dass sie den jetzt Franchise-Taggen. Aber wenn er von selbst da bleibt, dann werde ich mein Trikot, was ich hier habe, mit Unterschrift von ihm direkt verbrennen. Da kannst du auf jeden Fall von ausgehen. Das wäre das Dümmste, was er tun kann. Über Lions braucht man gar nicht sprechen. Und die Rams, klares Upgrade für alle. Und ich glaube vor allem für Josh Reynolds, wenn er da bleibt. Ich glaube, der ist auch Free Agent. Und wenn Josh Reynolds nicht da bleibt, dann Van Jefferson vor allem, geiles Dynasty-Trade-Target übrigens, wird davon profitieren, weil Matthew Stafford ist nach PFF, der bei mindestens 20 Deep Passes, der viertbeste Quarterback. Und Jared Goff, der
25.
31. Also 31. laut PFF Passer-Rating, NFL-Passer-Rating nehme ich hier als Basis, weil es hier keine EPA leider gibt bei PFF. Ich hätte es natürlich auch selbst mir raussuchen können, aber ach ja, dann hätte ich wieder stundenlang in R gedoktert und hätte die Folge nicht vorbereiten können. Und wir wollen euch natürlich nur das Beste liefern. Also, wie dem auch sei. Die beiden hatten nämlich einen A-Dot von größer als 11 und sind eben die Deep Threats, ne? Und Van Jefferson wird davon halt profitieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bei den Rams profitieren alle, bei den Lions halt keiner. Ja.
Ja.
Dann hätten wir das Thema ja schon abgehakt, Mensch.
Das ist richtig, ja. Auf jeden Fall geiler Trade. Ich habe ihn übelst gefeiert. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin wach geworden, weil die Kleine geweint hat. Und ich habe immer Nachtschicht bei der Kleinen. Und dann bin ich kurz auf Twitter gegangen und da habe ich gesehen, Trade. Und ich so, boah, ich bin komplett eskaliert. Ich dachte, ja, geil. Und habe direkt meine Meinung dazu geäußert. Und ey, mega auf jeden Fall. Ich feiere das, diese Aggressivität von den Rams. Ist auf jeden Fall so noch nie da gewesen, glaube ich. Ich meine, die Fehler, die sie gemacht haben, auch noch nicht so da gewesen, glaube ich, in der Form. Ne? Mit Todd Gurley, mit Cooks, mit Goff, was sie da alles gemacht haben. Verträge verlängert und dann Deadcap geschluckt und so. Natürlich alles sehr zweifelhaft. Aber was ich geil finde, dass man sagt, okay, es war ein Fehler mit Gurley, den cutten wir. Es war ein Fehler mit Goff. Wir machen dann ein Upgrade auf der Position. Ich finde, das sind auch schon Eier-Moves, ne? Und ja, das kann man nur, glaube ich, als Rams-Fan kann man das, glaube ich, nur appreciaten.
Ja. Just good is not good enough oder so. Ich habe jetzt diese Werbung, da gibt es irgendeine Werbung, die immer während der NFL-Spiele kommt. Ich weiß nicht, von wem es ist. Aber ja, geiler Move, finde ich auch. Und was auch ein geiler Move war, dass ich Kay Johnson noch erwähnt habe in der letzten Folge, der beim Senior Bowl aufgetreten ist, weil Kay Johnson hat natürlich in den Trainings komplett abgerissen und ist natürlich der nächste Hall of Famer, der in die NFL geht. Kay Johnson, gute Woche gehabt, mit ordentlichem QB-Play. Wenn der ordentlich hätte geworfen, dann hätte er auch mit einem Touchdown wäre mit aus dem Spiel gegangen. Eine ordentliche, super Special-Teams-Performance auch gehabt. Also ich glaube, der geht locker an Day 3. Ist ja ein Small-School. Ja, ist ja okay. Ein Small-School-Guy, deswegen war jetzt nicht so abwegig, krass, dass er auch undrafted geht. Ne? Also ich glaube, er wird auf jeden Fall gedraftet. Und ja, vielleicht passiert es ja auch sogar an Day 2, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde. Aber vielleicht kommt der Hype ja noch. Ich bin auf jeden Fall hyped. Hyped und glaube, er wird richtig eskalieren in der NFL. Hat auch in den Trainings Leute außen geschlagen. Das war immer sein Manko, weil er eben von der Statur her das Ganze nicht hergibt. Gegen Press und so war jetzt auch keine gute Coverage, muss man dazu sagen. Aber wir sehen das natürlich nicht. Wir sehen das Gute, was Kay Johnson macht.
Geiler wir sehen nur das gute Play, egal gegen wen.
So ist es. Ja, was gab sonst noch zu erwähnen? Also, weiß nicht. Michael Carter, 84er PFF-Grade, Running Back von North Carolina. Mhm. Gute Leistung gezeigt, dann
hat ein paar broken tackles, ne, 60 Yards bei 8 Carries, also der hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall, so wie Josh Kelly letztes Jahr. Und dann genau. Dann kommt Dimitri Felton, natürlich ein Spiel, Running Back von UCLA. Für mich der kompletteste Gewinner der Woche, sag ich mal, ist ja ein Running Back, wie gesagt, hat als Wide Receiver gespielt, geile Routes gelaufen, wurde im Slot gefeatured, hat sogar einen Touchdown Outside gefangen. Also das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, ist halt das Pass-Blocking. Ne? Also selbst Antonio Gibson, zu dem wir später noch kommen, zu dem kommen wir später, bringt dir halt nichts, wenn sein Pass-Blocking als zu schlecht angesehen wird, sodass ein J.D. McKissick immer noch rumtouren darf. Ne?
Ja, könnte der so ein Nyheim Hines werden oder halt so ein Justice Hill. Ne? Das sind so, glaube ich, die beiden. Also Best Case wäre Nyheim Hines, Worst Case wäre Justice Hill. Wenn man sich den Touchdown anguckt von ihm, wo er dann so einen schönen Inside-Move gemacht hat, beschreibt seinen Spielstil, glaube ich, ganz gut. Bin ich mal gespannt, was da draus wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, der wird keine große Rolle haben in der NFL.
Naja. Ja, haben wir noch Dwayne Eskridge, ist so ein kleiner Sleeper, auch schon vorhin im Senior Bowl gewesen. Ansonsten eigentlich keine Überraschung, so wirklich, wie ich finde. Auf Quarterback natürlich, aber gut, die guten Quarterbacks gehen natürlich nicht in den Senior Bowl, weil sie als Juniors schon in die NFL gehen. Siehe Trevor Lawrence, Justin Fields und so. Von daher, ja, braucht man das jetzt auch nicht zu hoch interpretieren, sag ich mal. Dann würde ich auch direkt weitergehen in das nächste Thema und da bin ich ein bisschen eskaliert in der Vorbereitung leider. Es tut mir jetzt gleich leid, aber ich werde ein bisschen eskalieren, weil es geht jetzt erstmal um Trade und Roster-Building. Okay. Also vor allem Dynasty sprechen wir jetzt gerade an. Und es gab nämlich jetzt schon einen Trade in einer Dynasty von uns, in der Pipeline-Dynasty, auch mit Julian Barsch, den ich sehr spannend finde und den man auf verschiedenste Art und Weisen sehen, interpretieren und bewerten kann.
Du meinst die Dynasty, die du letztes Jahr gewonnen hast?
Ja, das waren ja zwei, aber ja, das war eine davon, ja.
Okay, erstmal dachte ich Underselling und jetzt Overselling, okay, sehr.
Du, das war, guck mal, du hast mich doch darauf angesprochen, ja.
Ja, nee, geil. Ich wollte halt nochmal sagen, wie geil du bist, ne, und dass du das nochmal so geil verkörpert hast, das stark.
Genau. Ja. Ja. Also, sehr interessanter Trade auf jeden Fall. Ich werde mal kurz die Eckdaten erläutern. Ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen dann folgen. Der Trade hat stattgefunden zwischen Mr. Automatic und Tobias W. Ich weiß gar nicht, wie er auf Sleeper heißt. Also
Inside Zone.
Ja. Von Inside Zone, genau. Der nette Seahawk-Fan. Und ja, Mr. Automatic ist hart im Rebuild, hat keinen Quarterback gehabt außer Taysom Hill, keinen Running Back außer Marlon Mack. Auf Wide Receiver dafür ein paar gute, ja, das ist wirklich traurig gewesen, ja. Auf Wide Receiver dafür ein paar geile Optionen, also zwei Wide Receiver 1 mit Amari Cooper und DeAndre Hopkins und DJ Shark dazu noch. Dann Logan Thomas auf Tight End, also solide, aber Wide Receiver, Running Back und Quarterback halt komplett Grütze. Und Tobi W. stand mit den meisten erzielten Punkten, muss man dazu sagen, im Halbfinale der College Pipeline Dynasty. So, gegen mich natürlich leider. Und dann im Spiel um Platz 3 und 4 weiß ich gar nicht, wie er gespielt hat, aber auf jeden Fall die meisten Punkte gab bis dato, ne?
Ja.
Und sehr spannender Trade. Spannender Trade war nämlich, dass Tobi W. Russell Wilson und Dalvin Cook abgibt, also die Besten auf ihren Positionen, sage ich mal, mit die Besten zumindest, wenn man Russell Wilson nimmt, nicht der Beste, aber einer der Besten. Dann für Amari Cooper, DJ Shark, Gardner Minshew und einen Early First 2021, den Early Fifth lasse ich jetzt immer mal weg, Cooper, Shark und den Early First, sage ich mal, als drei Assets gegen Russell Wilson, Dalvin Cook. Mhm. So, Das war's. Also ich habe dann den Trade Calculator mal angeschmissen. Hier Dynasty Process. Wenn ich einen empfehle, dann ja immer den. Ich empfehle eigentlich gar, also ich empfehle gar keinen, ne? weil keiner kennt die anderen Roster. Aber wenn ihr den Trade Dynasty Process mit Dynasty Assistant koppelt, dann seid ihr schon mal auf wenigstens ganz gut unterwegs. Der sagt, dass Mr. Automatic, ich habe mal den Pick 1.3 angenommen, also den dritten Pick, weil er hat schlecht abgeschnitten. Wir müssen das natürlich noch die Kader und so bewerten, ne? Aber dritten Pick angenommen, dass Mr. Automatic mit 4% den Trade gewinnt. Was man erst gar nicht vermuten würde, ne? wenn er da auf Wide Receiver und den Early First abgibt. Und der Trade quasi somit even ist. Und ich habe mir dann überlegt, okay.
Man muss aber auch sagen, warte mal kurz, also 1.03, wenn er denn 1.03 ist,
ja.
muss man natürlich noch erwähnen, dass wir natürlich 16 Colleges haben und davon halt jeder quasi ein Pipeline-Ride hat, manche mehr. Und das heißt, du kannst dann von Clemson oder, okay, Clemson ist ein schlechtes Beispiel, aber von Alabama oder so kannst halt dann den Running Back oder den Wide Receiver, den sie rausbringen, halt für dich claimen. Ne? Also es ist 1.03 ist nicht 1.03 in normalen Dynasty League, ne?
Genau, also Jamar Chase wird nicht verfügbar sein, Devontae Smith wird nicht verfügbar sein und so weiter und
Etienne
so fort.
Und,
ja, genau. Ach stimmt, deswegen muss man das Ganze natürlich noch abstufen. Also Mr. Automatic hätte demnach wahrscheinlich sogar mit mehr noch gewonnen. Tatsächlich, stimmt.
Wahrscheinlich,
ist, ja. Ist ein Second-Round-Pick in dem Sinne. Also mit viel mehr gewonnen und ich habe das anfangs halt gar nicht so gesehen. Hab ihn auch gesagt, er hat das teuer bezahlt. Ich finde den Trade trotzdem geil und bin dann so ein bisschen tiefer ingedickt, deeper, gerade auf Deutsch weiß ich nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, ich finde ihn ganz geil, weil er hat ja jetzt Delvin Cook und er hat die Andrew Hopkins, ne? Und ich glaube, wenn er die beiden jetzt irgendwie weiter traden kann, zum Beispiel Delvin Cook für irgendwie Antonio Gibson, Brandon Ayuk und was weiß ich, irgendein Pick oder so, dann ist das halt super geil. Du kannst dir einen riesen Kader aufbauen. Ich habe Mr. Automatic gefragt, was er tatsächlich jetzt bezweckt, was er damit vorhat. Weil ich genau erwartet hätte, eigentlich so einen Trade andersrum zu sehen, dass er Andrew Hopkins,
Der heißt so. Ja. Du kannst auch Nuke einfach sagen.
Ja, dass er Nuke abgibt und eben dafür irgendwie diesen Gibson und Ayuk oder sowas kriegt, ne? Also lieber ein paar WR-RB2 für eben diesen Satellite. Und genau das ist es. Er hat mir nämlich gesagt, ich will die Core-Satellite-Strategy fahren. So, und das fand ich sehr interessant, weil diese Core-Satellite-Strategie, die habe ich auch in unserem Startup-Dynasty-Draft genutzt. Und jetzt kommt ein bisschen Monolog. Also, du musst noch was kurz dazu sagen. Du sagst ja, ich überlege jetzt, was du dazu sagen könntest, aber ich muss jetzt meinen Monolog halten. Du musst mich einfach zwischendurch unterbrechen und sagen, dass ich zu viel rede. Ich habe diese Strategie auch benutzt in unserem Draft. Ich habe Hopkins in Runde 1 gedraftet. Ich habe erstmal hochgetradet, um Hopkins zu kriegen, weil ich unbedingt einen richtig geilen Wide Receiver wollte. Und ich wollte unbedingt einen richtig geilen Running Back. Ist dann Miles Sanders geworden. Ich hätte noch die Chance auf Nick Chubb gehabt, wäre besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann mit DeAndre Hopkins und Miles Sanders meine Achse gehabt und danach ganz viele volatile Assets. Ne? Ich konnte viel Kapital aus diesen volatilen Assets schlagen. Das war damals noch in seinem zweiten Jahr DJ Moore, TJ Hockenson als Rookie, Noah Fant als Rookie, Josh Allen als Rookie und so weiter und so fort. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, mich von dir abziehen zu lassen. Nach ungefähr 5 Tagen oder mehr Verhandlungen, in denen du Picks rumgeschoben hast und ich einfach gesagt habe, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme das an, hab dann, erinnerst du dich noch daran?
Ja, klar.
Okay. Ich habe dann die Andrew Hopkins und Josh Allen für Keenan Allen, Russell Wilson und 2 First-Rounder abgegeben, hab danach Keenan Allen direkt weitergetradet für Calvin Ridley, Michael Gallup und einen First-Pick, hab dann sozusagen 3 First-Rounder gehabt. Dann habe ich DJ Moore für Robbie Anderson und Deebo Samuel abgegeben. Vor der Trade-Deadline habe ich noch 2 First-Rounder für Kenyon Drake ausgegeben. Hat sich dann ja als guter Move rausgestellt. Mein Königstrade war natürlich, für den ich am anfangs richtig ausgelacht wurde von dir, war, dass ich Claypool? Was?
Claypool oder was?
Nee, das war dieses Jahr. Vor der letzten Saison noch. Das war, dass ich mein 1.01, also Clyde Edwards-Hilaire war, zu der Zeit war es, glaube ich, schon fest, ich weiß es nicht mehr. Clyde Edwards-Hilaire, ein Late First und Miles Sanders für 1.06 und Alvin Kamara abgegeben habe. Kamara halt, ne? Dann habe ich Deebo Samuel für Darius Guice abgegeben, war jetzt rückblickend betrachtet nicht so ein geiler Move. Chris Godwin habe ich für 2 Early First Rounder ergattert, die ich mir eben aus diesen Trades geholt habe, ne? Dann habe ich, gut, das war auch jetzt wieder, also Darius Guice war einer, dann habe ich einen zweiten gemacht mit AJ Green für 2 First Rounder, ein Second und ein Third Round Pick geholt. Als ich das heute gesehen habe, habe ich kurz fast das Weinen angefangen.
Ja, das ist übel.
Und naja, dann habe ich Michael Gallup und einen First-Rounder noch für Montgomery und einen Second-Rounder geholt. Und dann noch einen Königstrade, Hunter Henry, Josh Jacobs, N'Keal Harry für meinerseits Godwin und Hockenson. Und dadurch kam die Championship. Also, was ich sagen will, ne, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und gut zugehört. Wenn ihr gute Assets habt und damit tradet und mit diesen ertradeten Assets weiter tradet, ihr werdet geil. Ihr müsst am Ball bleiben, ihr müsst immer eure FIFA-Evaluation machen. Wie ihr nach jedem Trade dasteht, müsst ihr gucken und dann einfach komplett eskalieren und immer weiter Trades suchen und euch einfach so verbessern, wie es geil ist. Außer AJ Green müsst ihr bitte dann nicht mehr holen. Ja, und die Core-Satellite-Strategy, so, ich wollte, lass mich die noch ausführen, dann kannst du gerne sagen, was du davon hältst, weil die Core-Satellite-Strategy zielt darauf ab, dass du eben deine Volatilität minimierst, ne, bei gleichzeitig größer Möglichkeit, den Markt zu schlagen. Sprich eben, du hast den Großteil deines Kapitals im passiven Investment gebunden, also in diesen der richtigen Strategie und kaufst spezifisch Assets dazu. In dem Fall eben hat er jetzt Dalvin Cook, Russell Wilson, DeAndre Hopkins und Logan Thomas als geile Assets und ansonsten gute Opportunities. Das Problem, was ich bei ihm sehe, er hat keine Opportunities. Opportunities sind in meinen Augen so Rookies oder Sophomores, die eben outbreaken können, dazu kommen wir später noch. Und dann eben auch wirklich den Markt schlagen können. Und er hat halt nur die Graupen der Liga, ne? Der Einzige, der da irgendwie eskalieren könnte, wäre Bryan Edwards. Und das ist so das Problem, was ich bei ihm sehe. Er hat 97% oder sowas war das, habe ich heute mal geguckt, von Dynasty Assistant, also laut ECR, an seinem Value in diesen Positionen gebunden, in diesen vier Stück. Und 94 steht hier, 94% mit Wilson, Cook, Hopkins, Thomas und der Rest macht nur 6% seines Values aus. Also das ist für mich ein Riesenproblem. Deswegen bin ich der Meinung, er muss weiter traden und kann dann eben den Christian-Weg gehen und Championship gewinnen. Aber das ist halt noch ein langer Weg. Wie findest du die Strategie?
Entschuldigung. Ja, gut, finde ich gut. Aber ich finde, die ist schwer umsetzbar in der 16er-Liga, weißt du? Weil du nicht mal eben halt Spieler irgendwie vom Waiver holst, die dann irgendwie gut sind und so, weil die meisten halt schon weg sind, ist Waiver ist leer gefickt. Also ich finde das schwierig in der 16er Liga umzusetzen, auch wenn wir haben 2, 4, 6, 8 Starter, ne?
Ja.
8 Starter. Da finde ich das ein bisschen schwierig, also in der 12er Liga finde ich das ein bisschen einfacher. Aber ja, es ist natürlich schwierig, Dalvin Cook, du musst erstmal einen Abnehmer finden. Ne? Also ich hatte zum Beispiel dem Tobi für Dalvin Cook Chris Godwin geboten, 1-1. Ne? Ich fand es halt relativ unnötig bei dem Trade, dass er noch Russell Wilson abgegeben hat, zusätzlich.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist so das, was ich nicht gemacht hätte an seiner Stelle. Ich finde es eigentlich ganz clever von Mr. Odomek, dass er Amari Cooper abgegeben hat, weil der natürlich ein potenzieller Cut-Kandidat ist 2022, ne? Dann kostet er 6 Millionen Dead Cap. Das ist, ja, also ist jetzt nicht so viel im Gegenzug, was er sonst kostet. Also das ist ein Potential Cut, ja. Also von daher finde ich das ganz gut. Wer weiß, wo er dann unterkommt. Und DJ Chark ist halt auch ein Outbreak-Kandidat, aber jetzt halt noch nicht ein Top 20 Wide Receiver. Von daher finde ich den Trade auch auf Mr. Automatics Seite. Aber ja, du hast recht. Er kann jetzt nicht mehr viel damit machen, glaube ich. Also es wird, glaube ich, relativ schwer für Dalvin Cook einen Abnehmer zu finden. Und er muss ihn ja weiterverkaufen. Ich dachte nämlich, dass der gar nicht Rebuild ist, sondern dass er eher jetzt im Win-Now ist. Ich kannte seinen Kader nicht. Ich wusste nur von Tobi, dass er Rebuild ist. Und Tobi hat natürlich jetzt im Rebuild sich gedacht, okay, ich gebe den Running Back ab und hole mir dafür zwei junge, gute Wide Receiver. Ist auch natürlich gelungen an der Stelle. Aber ich glaube, den Russell Wilson hätte ich da nicht mehr draufgelegt. Ich hätte ohne Russell Wilson den Trade gemacht. Weil, wie gesagt, der Zweit- oder der Erstrunden-Pick ist halt, wenn man die ganzen Spieler abzieht, die halt von den Unis schon geclaimed werden oder von den, also mit Jamar Chase und so, Devonta Smith, und die werden halt alle nicht mehr da sein. Deswegen sehe ich diesen First-Round-Pick nicht als so massives Value. Deswegen sehe ich das schon eher auf der Seite von Mr. Automatic, aber interessante Strategie auf jeden Fall. Ich hätte jetzt, weil du hast mir ja schon im Off gesagt, dass der ein Rebuild ist. Fand ich sehr überraschend. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie im Winnow oder so, aber da muss er natürlich jetzt gucken, was er damit macht. Ne? Also ja. Dann muss er Abnehmer finden jetzt.
Ja, was ich sehr interessant fand, ist, dass Tobi ja jetzt in den Rebuild geht, obwohl er ja die meisten Punkte erzielt hat. Den habe ich natürlich auch gefragt, was er damit bezweckt. Und
der muss da aber auch in Rebuild gehen.
Ja, ich dachte tatsächlich, jetzt ist er irgendwie der neue Mr. Automatic, ne? Mit so nichts Halbem und nichts Ganzem irgendwie. Aber er hat mir dann eine lange Nachricht geschrieben tatsächlich und mir seine FIFA-Evaluation erklärt.
Ja, geil.
Und da war ich natürlich stolz drauf. Und er hat mir dann geschrieben, er hat mit viel Glück das Halbfinale erreicht, seiner Meinung nach. Er hatte Wilson und Cook in der Prime, die auf ihrem Peak performt haben. Dazu über viele Wochen Mike Davis auch, der irgendwie seinen Todd Gurley-Bust weggemacht hat aus dem Draft. Ja. Und seine Baustelle waren halt
weitestgehend. Gurley hat ja auch, Wochen, wo er produziert hat.
Ne? Also genau. So, dass Und die Baustelle bei ihm war halt Wide Receiver, sagt er, da mit Devonta Parker und Darius Slayton going forward nichts reißen wird. Dazu, und FIFA-Evaluation, ne, ich sag's euch, das ist der Shit, er hat seine Division sich angeguckt, die ist härter geworden, da Ohio, also Julian Barsch mit Jefferson, Dobbins und Josh Allen und auch Terry McLaurin sehr stark ist. Ne? Und er hat auch den Blick über die Division hinaus gewagt und das hat ihm alles keine Hoffnung gemacht. Ne? Und er hatte einfach keinen Bock auf Mittelmaß oder eben darauf, dass ihn, wenn er in die Playoffs kommen sollte vielleicht, dass ihn da die Depth seines Kaders irgendwie einholt. Ne? Da hat er gesagt, ich hole das Optimum aus Devin Cook raus und leite meinen Umbruch ein. Also kann ich aufgrund der Altersstruktur auch verstehen. Er hat Chris Carson, Todd Gurley, Adrian Peterson, AJ Green, Larry Fitzgerald, Jordan Reed und Gronk noch auf Tight End. Also ja, kann ich schon nachvollziehen, ne?
Absolut. Für mich ein ganz klarer Rebuild, ganz klares Rebuild-Team. Hat, du hast ja eigentlich schon alles vorgelesen an Spielern. Also kann ich voll verstehen. Und wie gesagt, ich finde halt Russell Wilson dazu zu packen. Ich hätte für Russell Wilson mehr rausgeholt, weil er in dem Format, was wir spielen, noch mal besser ist als in einem normalen Format.
Ah, stimmt, ja.
Und deswegen hätte ich das halt nicht gemacht. Den noch on top dazu gehen. Ich hätte dann Derek Carr, sehe ich gerade, hat er. Ja, hätte Derek Carr abgegeben, weißt du? Und das ist halt schon ein krasses Drop-off, ne, von Wilson zu Derek Carr. Das wäre dann so die Range gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der ausgeglichen. So finde ich den halt auf Mr. Automatic Seite.
Ja, das stimmt. Ja, gleichzeitig hat Tobi natürlich jetzt schöne junge Wide Receiver mit Darius Slayton und Preston Williams und da schlage ich wieder die perfekte Überleitung zu unseren Third-Year-Wide Receivern und Second-Year-Running-Backs. Wir fangen mit den Running-Backs an. Aber vorher muss ich natürlich noch sagen, sagt mal, wie euch das jetzt gefallen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es per Audio relativ schwer zu folgen ist. Also ihr habt es euch ja gewünscht des Öfteren, deswegen habe ich das jetzt mal mit reingenommen und mal so vorgetragen. Ich hoffe, man konnte es jetzt nachvollziehen und verstehen. Lasst gerne Feedback da. Ansonsten wäre auch eine Idee, das vielleicht mal über Twitch zu machen, so dass man was sehen kann oder so. Also schreibt es uns einfach. Wie sollen wir es machen? War es gut? Kann man sowas öfter machen? In welchem Format? Gebt uns Feedback. Danke sehr. Und dementsprechend kommen wir jetzt zu den Second-Year-Running-Backs. Und da ich so viel erzählt habe, Raphael, ich überlasse dir jetzt einfach komplett das Feld.
Okay, wie wollen wir denn vorgehen? Wir hatten, glaube ich, abgesprochen, dass wir sagen, dass wir so Top-10-Running-Backs machen von den Second-Year oder kannst du dich erinnern?
Genau, ich kann mich erinnern, so haben wir es gemacht und so kannst du es auch gerne vortragen.
Okay, ja, also wie viele Running Backs siehst du denn eigentlich so als Top 10 Running Backs von dem Second Year? Wie viele sind das für dich?
Drei Stück habe ich. Ja, eventuell zweieinhalb, also zwei. Zwei plus einen bei richtigen Bedingungen, sag ich mal.
Okay. Ja, ich hatte nämlich auch zwei, die ich safe in den Top 10 haben werde, 2021. Also wir gehen jetzt von Dynasty zu Redraft übrigens.
Entschuldigung, ja, genau. Ja. Ich glaube, wir haben andere.
Ja? Okay. Also der eine ist für mich Jonathan Taylor. Hatte ja eine relativ solide Saison, sage ich jetzt mal. Also am Anfang der Saison lief es nicht so richtig, ja. Also gerade von Woche 5 bis 10 hatte er halt nicht so viele Carries, ne? Hatte er 12 Carries, 11, 6, 7 Carries. Und so ab Woche 10, ab Woche 11 ist er halt komplett explodiert, ne? Hat dann 15 Fantasy-Punkte gemacht, 22 Fantasy-Punkte, 30, 20, 20. Woche 17 zählt zwar nicht, aber die waren noch da im Playoff-Rennen. Da hat er 38 Fantasy-Punkte gemacht, da hat er 254 Total Yards gemacht. Also er kam in Woche 11 bis 16, sage ich jetzt mal, dreimal über 100 Total Yards, also da hat er richtig abgerissen, war per Game auch Running Back 11, also hatte eine gute Saison auf jeden Fall, kann man so sagen, gerade hinten raus, das war ja auch unser Advice zum Recap der Running Backs, gerade der Rookie Running Backs, dass man die nicht draftet, sondern eher für tradet. Das einzige Problem, was ich sehe bei Jonathan Taylor, sind halt die Targets und da war ich mir unsicher, ob ich ihn trotz der geringen Targets in die Top 10 nehme und muss dann halt sagen, aufgrund des ganzen, des Gesamtvolumens, was er halt hat, habe ich ihn trotzdem noch reingepackt, weil er hat halt 232 Carries, das ist der 8-beste Wert unter allen Running Backs. Er hatte der 8-beste Running Back bei Red Zone Touches. Der hatte 9 Goal-Line Carries, 0,6 per Game. Also das sind schon Zahlen, wo man sagt, okay, das ist schon eher ein Top-10-Running-Back, ne? Also hatte 12 Touchdowns, das war der viertbeste Wert, hatte die drittmeisten Rushing-Yards. Wie gesagt, das Einzige, was bei ihm halt das Problem ist, sind die Targets und die Receptions. Er hatte insgesamt 41 Targets und 36 Receptions, das ist unter Running-Back der 19. beste Wert. Aber aufgrund der ganzen Volume, weil das Team einfach auch sehr viel läuft, habe ich ihn noch mit reingepackt, aber da ist natürlich noch wichtig, wie ist das Quarterback-Play? Also wenn die jetzt da keinen vernünftigen holen, dann kann natürlich sein, dass ich Jonathan Taylor noch außerhalb der Top 10 sehe. Aber ich habe ihn jetzt erstmal drin, weil einfach das, ja, die Volume einfach da sein wird. Ne?
Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich hier aufgeschrieben habe. Also nur bei gutem Quarterback, nicht mit Eason. Dann Running Back 7 ist er übrigens nach PFF-Grade. Nur Antonio Gibson auf Running Back 5 ist besser aus der Klasse. Und du hast angesprochen, dass er Nummer 11 per Game ist. Seit Woche 11, seitdem er der Leadback ist, da hatte er bis auf ein Spiel immer über 50% der Snaps, ist er Running Back 5 per Game. Und das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Also guter Running Back. Und er ist tatsächlich auch bei mir derjenige, er ist einer meiner Top 10 Running Backs. Habe ich drin. Also Jonathan Taylor auch für mich ein Top 10 Running Back, ja. Wer ist dein Zweiter? Sag es mir.
DeAndre Swift. Der zweite, den musst du auch haben, ist James Robinson.
Ah, okay. Ja.
Oder? Hast du den nicht drin in den Top 10?
Bei James Robinson ist es mir, den habe ich im Moment quasi unbewertet. Ich kann dir auch sagen, warum. Also,
ja, sag mal warum.
Also, ich sag mal, der Running Back der Jaguars wird eine hervorragende Offense bekommen. Der wird mit Lawrence, Chark, Chenault und viel Capspace eben, da noch einiges möglich ist, was da geholt werden kann, wird der einfach eine komplett geile Offense kriegen. Ich glaube aber, Robinson ist ein harter Gamble. Wie sagt man es auf Deutsch? Also ist sehr risikobehaftet. Und warum? Weil wir wissen, dass die NFL dumm ist. Weil James Robinson hat kein Draftkapital. James Robinson ist undrafted Free Agent und ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars mit ihren ganzen Cap Space eben dafür sorgen, dass sie zum Beispiel einen Aaron Jones holen oder sowas und dann sage ich halt, jo, das war's dann für James Robinson. Also, wenn das nicht passiert, dann bin ich bei dir und würde ihn tatsächlich, ich weiß nicht, ob in die Top 10, aber auf jeden Fall irgendwo Borderline da reinpacken und sehe das genauso wie du, aber ich habe da, also es wäre mir jetzt im Moment noch zu risikoreich, das zu sagen.
Ja, wir wissen alle, was für eine super Saison der gespielt hat, ne? Running Back 6 per Game, Running Back 4 overall. Was mich, also warum ich sage, dass er für mich ein Top 10 Running Back, wenn er natürlich der Leadback ist, ja klar, ne? Also ich meine, die Downside ist natürlich, dass die Jags zum einen natürlich Cap Space haben, um Spieler zu holen. Und zum anderen haben sie natürlich auch viele Picks. Ne? Die haben den 25. Pick, den 33., 45. Also das sind alles, denke ich mal, die drei Picks. Wenn sie da einen Running Back holen würden, würde in der NFL wahrscheinlich keiner aufschreien, außer halt die Analytic Boys. Ne? Von daher ist es schon, kann man schon davon ausgehen, dass sie vielleicht das machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil James Robinson einfach komplett abrasiert hat. Ne? Also der hat ja auch mit seiner Opportunity, übrigens der Running Back mit der meisten Opportunity von 85,2%, das ist der beste Wert in der ganzen NFL unter Running Backs. Er hat damit ja auch viel gemacht. Ne? Hat ein Dominator-Rating von 31,8, das ist der viertbeste Wert unter Running Backs. Hatte die 6 meisten Carries, die 11 meisten Targets mit 60. Und wenn man sich dann anschaut, dass er nur 37 Red Zone Touches hatte, Platz 15 unter Running Backs, und nur 3 Goal-Line Carries, Platz 46 unter Running Backs, würde ich mir also denken, okay, da kommt ein neuer Quarterback mit Trevor Lawrence, der wahrscheinlich die Offense insgesamt besser macht, und der war so schon der Running Back 6 per Game, mit den wenigen Goal-Line Carries, wenn die noch in die Höhe steigen, dann ist wahrscheinlich Sky the Limit, und deswegen habe ich ihn erstmal auf jeden Fall schon mal in den Top 10 drin, ist natürlich, wenn sie einen holen als Running Back, dann kannst du natürlich alles vergessen, aber er hat eine unfassbare Saison gespielt, ne? War der 5. beste Rush-Yard Running Back mit 1070 Yards, hatte die 9. meisten Receptions, hatte 10 Touchdowns, also das war schon eine hervorragende Saison. Klar, alles kann natürlich über ein Board geworfen werden, wenn sie in der Free Agency zuschlagen oder wenn sie halt einpicken, aber ich gehe eher nicht davon aus, weil er einfach super abgeliefert hat. Ne?
Ja, ich würde es mir natürlich auch wünschen und fände das geil. Aber ja, wen ich als Top 10 Running Back habe, das weißt du doch. Das ist doch klar.
Antonio Gibson, stimmt.
Ja, natürlich. Wie gesagt, nach PFF war nur Antonio Gibson auf Nummer 5 besser. Antonio Gibson ist einfach der super geilste Typ. Antonio Gibson wird im Passblocking besser. Antonio Gibson wird der Workhorse in Washington. wo ich hoffe, irgendein guter Quarterback hinkommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich natürlich auch downgraden. Aber für mich stand heute Antonio Gibson nicht. Ich habe richtig Bock. Ich will Gibson nicht, ich hab Bock.
Ja. Ja, er ist halt der Rushing Running Back halt, ne? Er ist halt rein Runner, ne? Und ja, ich hab ja schon meine Bedenken geäußert. Also McKissick wird halt da bleiben. Gehe ich stark von aus. Also 1,6 Millionen Capit, Dead Money 500.000, also das werden sie nicht machen, da sparen sie jetzt nicht so viel Geld. Schätze ich mal, dass sie es nicht machen werden. Wie gesagt, Snapshare Running Back 39, Opportunity Share Running Back 34, Carries Running Back 18, Targets nur Running Back 25. Also ja, das sind alles Werte, wo ich sage, oh, schwierig, ne? Wenn McKissick halt bleibt und sie haben noch ein paar Picks, sie haben ja auch, ja, sag ich jetzt, keine hohen Picks, aber Pick 51 zum Beispiel, da könnten sie vielleicht einen Running Back nehmen, ne? Von daher, ich finde es schwierig mit Antonio Gibson. Ich bin da eher nicht so auf deiner Seite, aber ja, mal schauen, ne? Also er hat auch viele Touchdowns gemacht, ne, aus seiner Opportunity. Er hat 11 Touchdowns, der siebtbeste Wert unter den Running Backs, 5,3% Rate. Also das ist schon eher gut unter den Carries. Wie gesagt, er hatte nur 170 Carries. Auch nur, sage ich jetzt mal, 31 Red Zone Touches, also der 22. beste Wert unter Running Backs. Also von daher, mal schauen. Also ich bin mir sehr unsicher, muss ich sagen, also bei Antonio Gibson. Aber ich habe dazu ja schon viel gesagt, dass ich glaube, dass McKissick halt ihm immer noch wehtut. Und Er ist halt nur ein Rusher.
Ja, was komplett dämlich ist. Deswegen, er wird ja an seinem Passblocking arbeiten und dann wird er mehr. Ich hatte ja 2,5. Also, ich fand einen Running Back vor dem Draft noch geiler als Antonio Gibson jetzt und war damals schon meine Nummer 1, ist jetzt meine Nummer 1, muss eigentlich in die Top 10. Sehe da natürlich auch viele Probleme. Ich weiß, dass da etwas passieren muss. Ja, für mich der attraktivste Running Back ist natürlich J.K. Dobbins. J.K. Dobbins ist nach Nick Chubb der zweitbeste Running Back, was Rushing Yards Over Expectation per Attempt angeht, mit 1,67 Rushing Yards Over Expectation per Attempt. Also das heißt, bei jedem Attempt, den er hatte, hat er 1,67 Yards mehr gemacht, als die Modelle von ihm erwartet haben. J.K. Dobbins braucht einfach nur mehr Carries und dann ist Sky the Limit, wie wir hier so schön sagen. Also wenn er die kriegt, dann rastet er komplett aus. Und ich hoffe, dass er die kriegt. Ich glaube, dass die Ravens mit ihm als Leadback gehen können. Brauchen Gus Edwards eben nicht mehr. Ich glaube, der ist sogar Free Agent. Ich weiß nicht, ob sie ihn weiter beschäftigen werden. Mark Ingram hat ja schon gesagt, er hört auf. Ach, ich habe einfach die Hoffnung.
Der hört nicht auf, die haben den gecuttet.
Oder so, ja. Entschuldigung, genau. Ich habe einfach Bock auf J.K. Dobbins. Ich hoffe, sie machen da das Richtige. Und wenn der McCarry steht, dann ist er für mich auf jeden Fall in den Top 10. Wenn sich abzeichnet, wir draften ja natürlich, bevor wir sehen, dass er McCarrys kriegt. Also wenn sich abzeichnet, dass er McCarrys kriegt, dann ist er mein Top 10. So.
Ja, ich denke, dass sie Gus Edwards zurückholen. Der wird Free Agent, also Restricted Free Agent. Hat nur 750.000 Base Salary gekostet 2020. Also ich glaube, den holen sie zurück. Da hat er auch eine solide Saison gespielt, sage ich mal, Gus Edwards. Also ich bezweifle, dass er wird natürlich mehr Opportunity sehen, weil Mark Ingram weg ist. Ne? Ich glaube aber nicht, dass er der High-Volume-Running-Back wird, wo man vielleicht jetzt von ausgehen könnte, wenn nur Gus Edwards zurückkommt, weil Lamar halt der Rushing-Leader ist, ne? Unter den Running-Backs bei den Ravens. Das wird, glaube ich, auch nicht aufhören, so in der Form. Und aber du hast natürlich richtig gesagt, das ist meiner Meinung nach der beste Running Back der Klasse, ne? True Yards per Carry, bester Running Back. Breakaway Run Rate, bester Running Back. Yards per Touch, Running Back 3. Also Juke Rate, Running Back 5. Also er hat schon echt abgeliefert, war ein richtig guter, eine richtig gute Saison mit wenig, leider zu wenig Carries, um ihn jetzt irgendwie ja in den Top 10 zu haben, meiner Meinung nach. Deswegen muss da mehr kommen. Und wie gesagt, Lamar Jackson wird ihm halt einiges an Upside nehmen, aber er ist halt so ein guter Running Back, dass ich glaube, dass er auch immer noch eine gute Saison haben wird. Also für mich ist er eher so in der Kategorie Second Round Running Back und nicht eher First Round Running Back. Aber kommt natürlich stark darauf an, ob da noch ein Running Back zurückkommt, wie Gus Edwards. Wenn da jetzt gar keiner mehr kommt, dann könnte das natürlich noch ein bisschen anders aussehen, so von der Opportunity Share zum Beispiel.
Wen hast du danach? Also Top 20, Second Round hast du ja gerade schon gesagt, so in der Region.
Cam Akers.
Ah, Cam Akers, okay.
Ne, natürlich, also natürlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ne? Deswegen war jetzt seine Saison nicht so gut, also Running Back 49, also hat natürlich nur 10 Spiele gemacht. Man hat natürlich gesehen, in Woche 13, 14 und 15 haben wir so Flow und Upside von ihm gesehen, ne? Also da hatte er 22 Touches für 16 Fantasy-Punkte, 31 Touches für 20 Fantasy-Punkte und 16 Touches für 7 Fantasy-Punkte, also ein Mix aus Flow und Upside und natürlich die Postseason, ne? In der Wildcard-Round 28 Carries für 131 Yards, 24 Fantasy-Punkte, Divisional Round 18 Carries für 90 Yards, ein Touchdown, 18 Fantasy-Punkte und jetzt halt mit Stafford wird das natürlich nochmal eine etwas aggressivere Offense mit mehr Scoring-Möglichkeiten und deswegen denke ich, dass Cam Akers, ja, also Second Round, ich würde ihn wahrscheinlich Stand jetzt, würde ich ihn vor J.K. Dobbins in der zweiten Runde nehmen, aber für mich definitiv jemand, den ich im Draft anvisieren werde, weil die Opportunity einfach sehr hoch sein wird.
Vor J.K. Dobbins, Junge, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Also das Problem, was ich bei Cam Akers habe, ist tatsächlich, dass ich nicht weiß, wie viel Einfluss die Verletzung von Cam, von Daryl Henderson auf seine Workload hatte ganz am Ende. Wenn die Rams ihn zum Workhorse machen, dann ist er für mich auch auf jeden Fall genau in der Region, wie wir ihn jetzt haben, irgendwie Runde 2, Top 20, richtig. Das gehe ich voll und ganz mit. Du hast alles dazu schon gesagt. Aber ich habe die Befürchtung, dass es eben, da bin ich jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil bei J.K. Dobbins vermutlich sehr genau andere Richtung, obwohl sie es genauso machen. Aber ich habe die Befürchtung, dass die LA Rams da weiterhin dieses Committee fahren und nicht diesen klaren Leadback haben.
Also Malcolm Brown ist Free Agent, ne? Ja. Und Daryl Henderson ist natürlich noch da. Aber der ist wahrscheinlich dann eher so in der Third-Down-Running-Back-Rolle.
Das Problem, weswegen ich das mit der Verletzung von Daryl Henderson angesprochen habe, Entschuldigung, ist, weil Daryl Henderson und Cam Akers sehr ähnliche Statlines haben, wenn sie spielen. Ne? Also sind sehr ähnliche Running-Back-Typen und das hat mich so ein bisschen zweifeln lassen.
Gehen wir mal davon aus, dass beide, also J.K. Dobbins und Akers, beide Leadback werden, dass die pro Spiel, sagen wir mal, 17 Touches haben. Wen hättest du dann lieber?
Wenn die beide, also du meinst jetzt unabhängig vom Team? Oder, also beide?
Nee, beide natürlich in ihren jeweiligen Teams.
Ach, okay, ja, also genau. Nicht jetzt bei den Rams, sondern da wenn die 17, okay, ich bin jetzt wieder bei dir.
Doch, also wenn Akers bei den Rams 17 Touches hat und Dobbins bei Baltimore 17
Touches. Ach so, du bist jetzt bei okay, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich, ich dachte, wir reden hier von Daryl Henderson und war verwirrt. Also J.K. Dobbins und Cam Akers, hätte ich lieber J.K. Dobbins.
Okay. Ja, da bin ich mir halt unsicher, weil J.K. Dobbins halt noch Lamar Jackson neben sich hat, ne? Also der ihm natürlich sehr viele Carries und Scoring
Opportunities. Der ihm super viele Möglichkeiten eröffnet.
Zum einen natürlich auch, ja. Ich denke, dass er eher dann, ja, wir haben es ja letzte Saison auch bei Mark Ingram gesehen, er war eher auch dann Touchdown-abhängig. Ja, ist natürlich ich sehe eher Cam Akers vorne, weil man bei ihm dann weiß, also wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass beide die Leadbacks sind, dass er dann schon die Goal-Line inne hat, weißt du, und bei J.K. Dobbins dann wahrscheinlich sehr viel sich teilen muss mit Lamar Jackson, ne? Der hat ja 32 Red Zone Carries, also Lamar Jackson, 2,1 Red Zone Carries per Game, 1000 Rushing Yards, also wie gesagt, das, ja, aber gut, werden wir sehen, ne?
Ah ja, es wäre eine schöne Diskussion wieder vor dem Draft. Ich freue mich drauf.
Sind ja beide gut. Braucht man jetzt gar nicht viel diskutieren. Ja, ich würde wahrscheinlich Akers vorher nehmen, aber wir müssen natürlich nur abwarten, was dann in der Free Agency passiert. Aber sind natürlich, also beide für mich schon. Also wie gesagt, für dich ist ja J.K. Dobbins noch mit einem Bein in der ersten Runde, aber für mich sind beides halt irgendwie so Second Round Spieler.
Alles klar. Dann habe ich noch zwei in so der Range. Habe ich mich gefragt, ob ich die tatsächlich beide in dieser Range nehmen würde. Bleiben wir mal bei Clyde Edwards-Helaire. Hast du den unter den Top 20?
Das ist die große Frage, ne? Also, Top 20 kann noch sein, aber er ist für mich kein Second-Rounder. Also, er ist für mich eher so ein Third-Round-Running-Back.
Ja, ich habe mal geguckt, Running-Back 16 laut ECR und weiß nicht, ich fand das eigentlich war stimmig für mich. Auch wenn es ein gepunchter Wert ist, nennen wir es positiv, ein schöner Blend ist das. Clyde Edwards-Helaire war halt super schlecht die letzte Saison. Ne? Siebt schlechtester Wert in Rushing Yards over Expectation per Attempt mit minus 0,29, also minus 0,3 Yards weniger gemacht, als erwartet wurden. Könnte man jetzt natürlich sagen, bei manchen Running Backs ist das gut, wenn sie drüber liegen, weil die das wiederholen werden, so wie Derrick Henry, man kennt es. Aber vielleicht sorgt es bei Clyde Edwards-Helaire auch dafür, dass es eine Regression gibt, dass er eben sich dem Mittelwert, dem positiven Wert etwas annähert und dementsprechend eine bessere Saison spielt. Ja, also ich finde Clyde immer noch sehr schwierig. Eigentlich sollte man in dieser Chiefs-Offense ja ordentlich liefern. Wenn er der komplette Leadback ist, dann wird er das natürlich auch. Und das ist eben die große Frage. Ne? Damien Williams kommt wieder. Ich glaube, dass Clyde Bissier der Leadback wird. Also das ist unbestritten. Deswegen finde ich diese Running Back 16 Range auch passend. Also ich würde ihn auch so in der Range plus, minus, 3, 4 irgendwie sehen. Nach oben, nach unten, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich eher nach unten, aber ja. Wie siehst du das?
Ja, genau. Für mich kommt es eigentlich darauf an, holen sie einen in der Free Agency, machen sie was vielleicht im Draft und was mit Damien Williams. Wie gesagt, Opt-out 2020, 2021, 2,7 Millionen Cap-Hit und 533.000 Dead-Money. Ich gehe stark davon aus, dass sie ihn cutten werden. Wenn sie das tun und keinen in der Free Agency holen, wenn der jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, Kevin Hickton heißt, dann würde ich sagen, dass ich den Clyde Edwards-Helaire schon dann eher in der zweiten Runde nehmen würde als in der dritten. Aber ja, es ist schon schwer, ne? weil die Rams haben einfach die Running Backs nicht so eingesetzt, wie wir halt dachten. Ne? Die haben halt sehr, sehr viel gepasst und das hat ihm natürlich geschadet. Ja? Er ist Opportunity Share Running Back 12, Snap Share Running Back 18. Team Run Plays per Game sind die Chiefs auf Platz 23. Also die Workload war halt nicht so da. Ne? Und man muss halt auch sagen, dass er auch nur 5 Touchdowns gemacht hat. Ne? Also andere haben halt, wie ich eben schon gesagt habe, bei Jonathan Taylor, der hat 10 gemacht, oder James Robinson, die haben halt viel mehr Touchdowns auch gemacht. Der hat nur 5 Touchdowns gemacht. Hatten auch insgesamt, oder wenn ich mir die Goal-Line-Carries angucke, da ist der Running Back 14 mit 8 Goal-Line-Carries und davon alleine hat er ja schon in Woche 1 4 oder 5 gehabt, ne? Wenn ich erinnern kann an den Season-Opener. Ja. Da war er, glaube ich, 4 oder 5 Mal an der Goal-Line. Also wenn man sich das mal anschaut, er hat halt wenig Touchdowns gemacht, hatte wenig Scoring-Opportunity an der Goal-Line und wenn das ein bisschen steigt, dann werden seine Werte natürlich auch wieder viel besser sein, ne? Weil wir natürlich in Fantasy-Football in einer Touchdown-Dependent-Area sind bei Running Backs und deswegen denke ich mal, wird es eher steigen. Aber ich würde sagen, er hat immer noch so ein bisschen Risiko, weil Damien Williams, wenn der zurückkommt, dann denke ich, dass er schon ein Committee sein wird.
Ja, dann hätten wir den letzten, den ich noch, ja, ich habe die Notizen vorher schon gemacht und dann kam der Trade. Also DeAndre Swift wäre ein super spannender Running Back für nächstes Jahr gewesen und ich glaube, er wird halt auch unter dem Trade leiden. Du hast es ja eben auch schon gesagt. Stafford weg, Kenny Golladay weg, Marvin Jones weg, sage ich jetzt einfach mal, Goff wird nicht helfen. Also für mich wird der wahrscheinlich zu hoch gehen. Laut ECR ist er momentan Running Back 13 und das, ja, weiß ich nicht so recht. Also für mich ist er auch in dieser CEH-Region. Ich würde ihn, glaube ich, vor CEH picken, das auf jeden Fall. Also ich finde, Running Back 13 ist wahrscheinlich auch wieder eine realistische Größe. Aber ja, durch diese schlechte Offense tue ich mich halt echt schwer, ne? Also ja, ich weiß nicht. Erlöse mich.
Ja, er hatte natürlich auch mit Konkurrenz zu kämpfen, die wahrscheinlich weg sein wird. Ne? Also Kerryon Johnson hat ein Cap-Hit von 2 Millionen und Dead Money von 702.000. Also denke ich mal auch, dass sie ihn cutten werden. Adrian Peterson ist nicht mehr da. Die werden mit ihren Picks jetzt keine Running Backs nehmen, oder? Weiß man bei den Lions jetzt nicht so ganz. Ne? Ich hoffe mal nicht, dass sie einen Running Back nehmen werden. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass er schon fast schon ein Workhorse sein wird, der Andrew Swift. Der ist auch ein sehr unterschätzter Inside-Runner, wie ich finde. Er hatte ja auch, ne, also war in Sachen Targets Running Back 13, Receiving Yards Running Back 11, Receptions Running Back 12, in seinen, ja, trotz Konkurrenz, sage ich jetzt mal, in seinen 12 Spielen trotzdem so hoch. Von daher denke ich, dass ich ihn auch vor Clyde Edwards-Helaire picken würde. Er ist für mich eher ein Second-Rounder als Clyde Edwards-Helaire, weil auch einfach die ganze Offense run-heavy sein wird. Natürlich ein schlechteres Team jetzt, weil Goff da ist oder weil Stafford weg ist und weil die im Rebuild sind. Aber wir haben es ja auch bei James Robinson gesehen. Ne? Also Volume killt einfach alles. Und von daher würde ich sagen, dass Swift schon für mich ein Second-Rounder ist. Ja.
Ja.
Und der Coach ist, ne, also Run-Heavy-Coach auch, ne?
Ja, ja, ja.
Der OC. Also von daher denke ich schon, dass das schon trotz der schlechteren Offense ein gutes Jahr wird für Swift.
Meinst du, DeAndre Swift ist gut im Kniescheibenbrechen?
Der ist genau der Richtige dafür.
Okay, ja, dann passt das schon.
Ist zumindest das, was ich letztes Jahr auf Tape gesehen habe, auf jeden Fall sehr gut im Kniescheibenbrechen.
Sehr gut. Ja, wen haben wir sonst noch? Jetzt wird es echt schon eine bunte Truppe, muss ich mal sagen. Also da kommt jetzt nicht mehr viel, was ich unbedingt haben will in irgendwelchen Drafts. Ich sehe da auch nicht viel Upside. Du hast ja schon Keyshawn Vaughn angesprochen zum Beispiel, dass du da bei dem so ein bisschen Upside siehst, bei Low in Dynasty. Bin da ja raus gewesen. Wen gibt's für die sonst noch? Es gäbe jetzt so Kandidaten wie Zach Moss, Joshua Kelly, Lynn Bowden, Seven Ahmed vielleicht. Also hau mal was raus.
Der Interessante ist wahrscheinlich AJ Dillon, oder? Also auch wenn wir jetzt kein Fan von ihm sind.
Korrekt.
Was so seine Skills angeht. Aber von denen, die jetzt noch hier da sind, also AJ Dillon, Zach Moss, Anthony McFarland, Lynn Bowden, Andrew Benjamin, LaMichael Perine, Keyshawn Vaughn, da würde ich dann eher schon AJ Dillon als denjenigen sehen, der das meiste Upside mitbringt, weil wir halt Stand jetzt nicht wissen, was sie mit Aaron Jones machen, was sie mit Jamal Williams machen. Sie werden wahrscheinlich nur einen davon wiederholen. Ich gehe mal von Aaron Jones aus, aber dann wird für AJ Dillon immer noch Platz sein. Ne? Dann denke ich schon, dass er da eine Rolle spielen kann. Und deswegen würde ich da AJ Dillon mit dem meisten Upside sehen und ihn, also wenn Aaron Jones zurückkommt, würde ich ihn schon so in den Top 10 wahrscheinlich picken, AJ Dillon, weil einfach, denke ich, die Opportunity bekommen wird, auch in der Red Zone und an der Goal Line.
Ja, und wenn Aaron Jones dann noch was passiert, dann ist er natürlich der direkte Handcuff. Also soll man natürlich nicht draften, aber also wenn er dann Standalone-Wert hat, dann gehe ich das durchaus mit. Bin da bei dir. Ja, aber AJ Dillon hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen, guter
Hinweis. So
ausgeblendet okay. Wieder diesen Pick. Aber ja, fair. Und dann vielleicht Lynn Bowden, den man auch auf Wide Receiver einsetzen kann. Aber das sind alles so Leute, die würde ich jetzt nicht irgendwie mit Round nehmen. Also das sind alles Leute, die man in der 12., 13., 14., wie viele Runden ihr auch habt, irgendwo in der letzten Runde pickt. Ja, Zach Moss wäre noch ist eine interessante Personalie. Ne? Was machen die Bills auf Running Back? Machen die da was? Oder gehen sie mit Zach Moss? Ich glaube es ja nicht. Aber spannend, was sagst du dazu?
Ja, die gehen halt mit Moss und Singletary wieder rein, oder? Also Singletary war extrem schlecht, ne? Klar, ja. Haben wir jetzt auch im letzten Spiel wieder gesehen. Ich denke trotzdem, dass sie mit Zach Moss und Singletary weitermachen, weil sie einfach den Ball auch nicht viel laufen, ne? Also die brauchen ja anscheinend keine Running Backs. Ja. Von daher denke ich mal, dass man Zach Moss immer noch spät picken kann. Also jetzt für mich kein Target, je nachdem, wo er dann irgendwie ADP-wise landet. Aber wenn, dann ist es für mich aus denen, die noch da sind, AJ Dillon und Zach Moss, weil einfach die Hoffnung da ist, dass Zach Moss da der Leadback wird zumindest, dass er seine 13 Touches vielleicht pro Spiel bekommt, dann könnte er Standalone-Wert haben. Und die anderen sind natürlich spannende Personalien, ne? Joshua Kelly haben wir natürlich noch da, der altbewährte Joshua Kelly, weil Kellen Ballage ist ja nicht mehr da, ne? Justin Jackson kostet 920.000 Cap-Hit und $0 Dead Cap, von daher, den könnten sie für eine Million dann halt auch, könnten sie Millionen sparen. Der könnte dann vielleicht wieder so eine Mixed-Rolle kommen, dass er vielleicht, also er war natürlich extrem schlecht, ne, weiß ich selber, aber wenn sie da keinen anderen Running Back haben, außer Kelly und Eckler, dann könnte er ein Late-Shot sein, weil auch ein, ne, also je nachdem, wie sich dann die ganze Free Agency und Draft sich so entwickelt. Die haben ja auch ein paar Picks noch, die Chargers. Anthony McFarland kann man noch nennen, ne? Jalen Samuels ist ein Cut-Kandidat, Connor ist ein Free Agent, aber die haben natürlich Picks, ne? Die haben den 24., den 25. Pick und in vielen Mock-Drafts wird da ein Running Back denen zugeordnet.
Ach, je.
Also von daher denke ich mal, dass Anthony McFarland jetzt auf dem Papier ganz gut aussieht, aber ich denke, das wird schnell wieder weg sein, wenn die Free Agency geöffnet ist. Lynn Bowden, hast du natürlich noch angesprochen, klar. Eno Benjamin kann man noch ansprechen, wenn Kenyon Drake weg ist und der dann vielleicht eine größere Rolle steppt, aber da wissen wir, stand jetzt auch noch nicht. LaMichael Perine, Frank Gore ist Free Agent, wie es da aussieht, aber die haben auch viele Picks, ne, die Jets. Die haben den 23., 34., 66. Also irgendwo da werden sie wahrscheinlich immer noch einen Running Back wahrscheinlich dazu picken. Deswegen ist das von den Late-Round-Sleepern für mich halt immer noch Keyshawn Vaughn, weil ich davon ausgehe, dass sowohl Rojo als auch Fournette nicht zurückkommen und dann könnte er eine Rolle haben. Selbst wenn Rojo zurückkommt, denke ich mal, dass Keyshawn Vaughn eine Rolle haben wird. Und deswegen sehe ich da Keyshawn Vaughn am weitesten vorne.
Ja, ich will davon keinen haben. Sollen wir weitermachen mit den Wide Receivern?
Let's go.
Ja, wir haben uns Third-Year-Wide-Receiver dann ausgesucht, also jetzt ins dritte Jahr gehen. Und da sind natürlich auch einige Knaller dabei. Ich habe mir überlegt, ob ich die Draft-Reihenfolge durchgehe, so wie sie gedraftet wurden, aber das hätte keinen Sinn gemacht, glaubt mir. Deswegen habe ich mir hier so ein bisschen notiert, wen ich so ganz oben habe. Und wir machen es ähnlich wie bei den Running Backs, würde ich sagen. Ne? Also war ja deine Idee, Top 10 Wide Receiver, Top 20 Wide Receiver und so weiter und so fort. Und ich also ich habe anderthalb diesmal in den Top 10, würde ich sagen. Wie viel hast du?
Ich habe zwei.
Zwei, okay. Willst du wieder anfangen oder soll ich meinen nennen?
Ja, es ist offensichtlich, glaube ich, oder? DK Metcalf, AJ Brown. Also DK Metcalf wahrscheinlich okay. Für dich der eine und AJ Brown der andere mit dem einen Bein, oder?
Ich hätte es genau umgekehrt gemacht, tatsächlich.
Ach echt? AJ Brown über DK? Ja. Ja gut, kann man diskutieren, denke ich mal. Ist auch in Ordnung, aber das sind für mich die beiden, die ich da die ich da so als Top 10 sehe. DK Metcalf brauchen wir, glaube ich, ja, nicht viel zu sagen, ne? Also unfassbare Saison, unfassbarer Athlet. Das Problem ist natürlich, was machen die in der Offense? Gehen sie wieder mehr zum Laufspiel? Im Rückschluss, also was man daraus sich herleiten kann, wäre wahrscheinlich, dass wenn sie wieder mehr zum Laufspiel gehen, dass die Deep Passes wieder mehr geöffnet sind. Ne? Wir kennen die Diskussion über die Single High Safeties, die da entstanden ist. Ich würde einfach aufgrund der Athletik beide einfach in den Top 10 sehen, weil es einfach Monster sind. Also AJ Brown und DK Metcalf einfach unfassbare Tiere. Und deswegen sehe ich die beide in der Top 10. Bei AJ Brown, Corey Davis natürlich noch Free Agent, Jonnu Smith Free Agent, also da werden vielleicht noch mehr Targets frei, deswegen vielleicht noch ein bisschen interessanter als DK Metcalf, aber ich würde sagen, die sind beide in der Top 10.
Ja, DK Metcalf vor allem Air Yard Monster, 13,5er, A-Dot auch. Der Whopper war gar nicht so hoch die letzten zwei Jahre, 0,57, 88%iger Snapshare, aber 39 Red Zone Targets, das ist Nummer 1 unter allen Wide Receivern, zumindest aus der Klasse jetzt mal. Und ich glaube, es dürfte sogar ligaweit auch ein Top-Wert sein. Ja, hervorragend. AJ Brown natürlich genauso. Spannend bei ihm finde ich tatsächlich, dass er 2019 Yards After Catch Over Expectation mit 4,7 hatte. Ne? Also das war dieser krasse Wert, wo wir letztes Jahr gesagt haben, der wird auf jeden Fall Regression. Hat er auch gemacht. Hat nur noch in Anführungsstrichen einen Wert von 2,6. Das ist trotzdem noch der zweite Platz.
Immer noch richtig gut, ja. Ja, deswegen, ich habe ja schon mal gesagt, das war, glaube ich, in der letzten Offseason, habe ich gesagt, ey, lass uns einfach mal den Leuten die Credits geben, die sie vielleicht auch verdienen und nicht immer so rummäkeln und sagen, Regression, 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 sondern einfach sagen, dass sie das können, ne? Wie, keine Ahnung, Aaron Jones, dass er einfach Touchdowns macht ohne Ende, weißt du, dass AJ Brown einfach gut ist after the catch, also, dass man die Skills einfach auch nicht wegnimmt.
Ja, die Regression war aber da.
Und ja, klar. Aber es ist richtig. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, hat nur noch ein Yard after the catch.
Oder? Ja, das stimmt. Und das Spannendste bei meiner Recherche fand ich tatsächlich, und jetzt schweife ich ein bisschen ab von den beiden Spielern, dass Marquise und AJ Brown von der Statline ein und derselbe Receiver sind. Außer Yards after catch. Das fand ich sehr interessant. Also, die haben denselben Whopper, die haben denselben Target per Route Run, Yards per Route Run, A-Dot. Snapshare war, glaube ich, auch gleich. Die Red Zone Targets waren fast gleich. Also, komplett identisch, außer eben diese Yards after Catches. Das ist auf jeden Fall mal ein Fact, den man mal mitnehmen kann. Aber erstmal zu Metcalf, habe ich schon gesagt, er hat Monster, ne, genau. Und einen, den ich tatsächlich so rein vom Bauchgefühl her immer noch über den beiden draften würde, wo ich aber sagen würde, es kommt auf den Umstand an, auf das, was das Team macht und alles, das ist natürlich Terry McLaurin. Ne? Terry McLaurin hat einen 93%igen Snapshare, ist die unbestrittene Nummer 1 im Moment, ein Whopper von 0,68, hervorragender Wert. 34 Red Zone Targets, Nummer 2 nach DK Metcalf in der Klasse. Was glaubst du, passiert mit dem?
Ja, da habe ich mir nur aufgeschrieben, Quarterback Play entscheidend.
Ja, genau. Das ist halt. Genau. Also ich habe ihn ungeachtet des Quarterback Plays, habe ich ihn auch als Top 20. Würdest du das erstmal mitgehen?
Genau, Top 20 Region habe ich ihn auch, genau. Das ist halt wirklich die große Frage, was passiert da? Ne? Er hat einen relativ niedrigen A-Dot, ne? Von 9,8. Total Touchdowns auch nur 4. Ne? Also das könnte auch wieder in die Höhe gehen. Und dann würde er natürlich dementsprechend auch in seinem Total Ranking besser sein. Ne? Also es ist Wide Receiver 19, Wide Receiver 20 per Game. Das könnte steigen. Aber wie gesagt, Target Share ist halt da, Routes Run ist da, Air Yards ist da, Air Yards Share ist da. Also das ist alles da, er ist unbeschritten Nummer 1. Aber was machen sie in der Free Agency? Welcher Quarterback kommt, welcher Wide Receiver kommt? Und da müssen eigentlich nur die Touchdowns steigen und ein bisschen besseres Quarterback Play. Und dann ist das fast schon ein Borderline Top 12 Wide Receiver, ne?
Auf jeden Fall. Und da fällt mir ein, jetzt gerade, wo du es sagst, mit dem A-Dot, mit dem Niedrigen, und der Niedrige war wahrscheinlich, lass es mich mal gerade aussuchen, im letzten Jahr, weil ich muss eine Sache sagen, und zwar, wenn ihr auf die Stats-Seite von Upside Fantasy geht, upsidefantasy.shinyfs.io/stats, da habe ich zumindest schon mal die Receiver-Stats auf 2018 bis 2020 aktualisiert. Das heißt, ihr könnt die letzten drei Saisons sehen und nicht nur die letzte vergangene Saison, so wie es unter der Saison eben der Fall war, sondern habt da ein bisschen mehr Auswahl und könnt ein bisschen rumspielen. Das noch dazu. Ihr könnt auch hinten das Draftjahr auswählen. Irgendwie ist mir das noch nicht ganz gelungen, weil es ist ein Slicer, der auch irgendwie 2013,11 oder so anzeigt. Aber ihr werdet sehen, könnt damit viel rumspielen, macht auf jeden Fall Spaß und nutzt es, wenn ihr Bock drauf habt, für eure FIFA-Bewertung. Das nur am Rande. Und ja, ich sehe es im Endeffekt genauso wie du. Das kann ich noch hinzufügen. So, und das war's auch schon mit meinen Top 20 Running Backs. Du hast...
Wide Receiver, echt?
Wide Receiver, Entschuldigung.
Für mich ist Diontae.
Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich noch Diontae drin.
Ja, ich habe Diontae, also stand jetzt über Terry McLaurin.
Okay, krass, ja. Alles klar. Mit James Winston als Quarterback projected.
Ja, dann Top 3.
Ja, dann ist aber er für mich auch in den Top 20, ja.
Ist mit Big Ben projected und da haben wir ja schon gesehen, was er macht. Wide Receiver 18, Wide Receiver 19 per Game. Ich denke, die Opportunity wird einfach steigen, ne? Weil Juju wird weggehen wahrscheinlich, der hat 120 Targets. Ich habe ja schon in der Buy-Low-Folge gesagt, hat er ohnehin schon die 6 meisten Targets von seinen Wide Receiver. Also es wird alles, glaube ich, noch besser sein. Ja, ich denke einfach, dass Diontae Johnson da seine Drop-Zahlen auch runterstufen wird und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt hier von 30-Year-Wide-Receivern aus und die brauchen halt manchmal ein bisschen Zeit und ich denke, der wird jetzt nochmal einen riesen Step machen und selbst wenn es Big Ben ist, wo soll Big Ben hinschmeißen, außer zu Diontae und ja, deswegen sehe ich den vor Terry McLaurin.
Ja, ich habe bei ihm vor allem keinen Breakout. Wir waren ursprünglich immer bei Breakouts und deswegen habe ich ihn zum Beispiel auch hier rausgenommen, weil ich habe mir nämlich auch geschrieben, kein Breakout. Weil ich glaube, das, wo er quasi jetzt war, das ist eine gute Range. Und da wird er eben quasi auch bleiben. So, wen habe ich denn als nächstes? Ich habe nämlich, wie gesagt, keinen... Hast du noch wen in den Top 20? Diontae Johnson war
das
der...
Das war's.
Okay, genau. Ja. Dann habe ich so Midround, aber kein Breakout auch wieder. Ich habe es eben gesagt, es ist derselbe Spieler wie AJ Brown. Marquise Brown. Hm. Also Whopper 0,5... Ich habe sie nochmal aufgeschrieben. Also genau dieselben Werte, wirklich krass. Völlig verrückt. Hat sogar mehr Red Zone Targets als AJ Brown übrigens. Aber für mich ist er trotzdem so ein Mid-Round-Pick und auch kein erwarteter Breakout, weil erstmal sollten, ich weiß nicht, ob sie es tun werden, aber sollten die Ravens auf Wide Receiver was tun.
Ja.
Und dann ist eben immer noch Lamar Jackson, der viel unterwegs ist mit den Füßen, das Problem. Also das machen die Ravens ja halt auch echt gut, da kann man gar nichts gegen sagen. Von daher, ja, das sind so meine Bedenken bei Marquise Brown, ne?
Ja, definitiv. Für mich auch ein Mid-Round-Pick, mehr nicht, was ja auch okay ist. Naja, der kann ja dann immer noch ausbrechen,
ja, klar.
Wenn er Glück hat. Aber ja, Team Pass Play per Game sind sie Platz 32, die Baltimore Ravens. Und ja, unter Targets, also reinen Targets, Volume-wise über die ganze Saison, Wide Receiver 35, Target-Share war Wide Receiver 12. Aber ja, mit den Picks alleine werden sie wahrscheinlich schon an 27 eher einen Wide Receiver nehmen. Die werden einen Wide Receiver adressieren müssen, vielleicht auch in der Free Agency. Von daher wird das Volume auch tendenziell etwas zurückgehen bei Hollywood Brown. Und deswegen sehe ich ihn auch eher außerhalb der Top 20 und ja, eher so als Mid-Round-Pick.
Ja. Sehr schön. Jetzt kommt es wieder auf den Quarterback an. Preston Williams. Was sagst du zu Preston Williams? Wo hast du den?
Ja, den habe ich auch eher so als Sleeper, muss ich sagen. Der war ja letztes Jahr schon Sleeper. War natürlich viel verletzt, ne? Das hat ihm natürlich das Genick gebrochen. Aber da würde ich einfach so rangehen wie letztes Jahr auch, dass Devonta Parker halt über ihm ist, ne? Devonta Parker hat, glaube ich, auch sein Standing auch dementsprechend gefestigt. Das ist halt für mich immer noch ein Sleeper und wird wahrscheinlich auch außerhalb der Top 10 Runden gehen, Preston Williams. Und da werde ich ihn wahrscheinlich dann auch picken. Und da ist natürlich die Quarterback-Situation sehr entscheidend. Und auch da, Free Agency, ne, Chris Godwin, kann man vielleicht so als heißen Kandidaten sehen. Wenn Deshaun Watson wirklich kommt und sie holen Godwin, dann ist Preston Williams natürlich ein bisschen, wird natürlich leiden. Ne? Deswegen, ja. Das wird sehr entscheidend sein.
Ja, also hört auf jeden Fall unsere Free Agency-Folgen und alles, da werdet ihr bestens informiert und über genau solche ja, Eventualitäten aufgeklärt. Ich habe übrigens noch einen Top 20 Wide Receiver, habe ich gerade gesehen beim Runterscrollen, habe ich anscheinend nicht hochgeschoben und das ist Deebo Samuel. Also den würde ich schon da irgendwie mit reinnehmen, wenn er fit bleibt, ne? 2020 Nummer 1 Yards After Catch Above Expectation mit plus 4,4, also ähnlich wie AJ Brown letztes Jahr. 2019 war er auch knapp über 1, also auch ein guter Wert. 73% Snapshare, wenn er gespielt hat, 22 Red Zone Targets, das Spannende ist ein 5,5er A-Dot, also wird sehr viel auch bei Endarounds und was weiß ich nicht alles eingesetzt, gut, Endarounds sind keine Pässe. Ihr wisst, was ich meine, also er wird sehr kurz eingesetzt und ein spannender Receiver-Typ auf jeden Fall, da stellt sich mir natürlich die Frage, würdest du eher Deebo Samuel oder eher Brandon Ayuk draften?
Ja, ich bin total überrascht. Also ich habe gedacht, du hast Ayuk in den Top 20. Du kannst ja nicht beide
Seiten von den 49ers. Sag das mal nicht. Also ich habe keine Rankings gemacht. Ich habe das jetzt ein bisschen tatsächlich nach Gusto gemacht. Ne, hast du schon Rankings? Du hast doch keine
Redraft. Nee, noch nicht ganz.
Ja, okay, boah, jetzt hättest du mir aber hier, aber jetzt hättest du mir Druck gemacht.
Ja, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben auf jeden Fall, aber Redraft bringt ja jetzt quasi nichts. Bin bei meinen Dynasty-Rankings gerade dran. Überrascht mich trotzdem, dass er in der Top 20. Ich habe ihn immer noch als Mid-Round-Target und ich hätte Deebo vor Ayuk tatsächlich, weil Deebo hatte natürlich viel mit Hamstring zu kämpfen, hatte hin und wieder Verletzungen, hatte ja nur 7 Spiele gemacht, aber beide hatten 22%igen Target-Share. Und Deebo Samuel muss man sagen, also ich meine, wenn man jetzt Woche 4 und 5 vielleicht ein bisschen ausklammert, weil er da von der Verletzung wieder kam, vor allem Woche 4 hatte er ja nur 30% Snaps gesehen, also fast gar nichts. Woche 5 hat er dann gegen Miami gespielt, gegen Xavien Howard, der beste Cornerback der Liga. Da hat er jetzt nicht viel gemacht mit seinen Targets, hatte 8 Targets, nur 2 Receptions. Und dann Woche 6, 7, 12 und 13, wo er dann quasi topfit war, auch jeweils einen 80%igen Snapshot gesehen hat, hat er halt auch sehr viel gemacht mit seinen Targets. Ne? Hatte 18 Fantasy-Punkte, 12 Fantasy-Punkte, 24 Fantasy-Punkte, 13 Fantasy-Punkte in dieser Spanne und hat auch immer die Top-Cornerbacks gesehen, Jalen Ramsey, Stephon Gilmore, und hat damit trotzdem immer noch viel gemacht. Ne? Also Primary-Cornerbacks natürlich, die haben ja nicht das ganze Spiel über gecovert. Also von daher hätte ich Deebo über Ayuk und habe ja auf jeden Fall in vielen Rankings gesehen, dass Ayuk über Deebo ist und das gehe ich noch nicht mit.
Ja, ich bin gespannt. Also freue mich da auf jeden Fall, was auf Quarterback passiert. Ich glaube nicht, dass sie mit Garoppolo weitermachen. Also irgendwas werden sie tun und ich bin gespannt, was sie tun werden und eventuell habe ich dann sogar beide in den Top 20. Das bleibt natürlich abzuwarten. Also das wäre
crazy.
Das wäre super geil. Nee, das wäre nicht geil. Ich bin ja Arizona Cardinals-Fan. Also, das wäre nicht so geil. Wenn dann die Rams schon eskalieren und dann noch die 49ers, dann. Und die Seahawks sind ja sowieso mal dabei. Ach, je.
Was sollen die denn holen auf Quarterback?
Gut, wenn Cousins im Gespräch ist, ist natürlich die Frage, ist Cousins so das krasse Upgrade gegenüber. Ja, gut, gegenüber Jimmy G ist auf jeden Fall ein krasses Upgrade.
Jimmy auf jeden Fall. Ja,
ja. Ich fände es ja super spannend, wenn Deshaun Watson tatsächlich sagt: Komm, ich habe Bock auf die 49ers, ich habe Bock auf Shanahan, ich will dahin. Boah, das wäre krass, ne?
Das ist natürlich dann eine harte Division,
ey. Dann gehe ich mich als Cardinal auf jeden Fall begraben, ja. Dann bin ich nur noch Fulltime-Charger.
Ja.
Aber das wäre schon geil.
Ja, wenn Watson da hingeht, das wäre ein Oberhammer. Das wäre, ja, wir wollen die Welt an sich in Flammen sehen, ne?
Ja, ja, der musste, also in der Bay Area gibt es 805. Gutes Bier.
Stimmt.
Da muss er hin.
Du machst ja schon massig Werbung auf Twitter, ne?
Ja, ich nutze jede Gelegenheit, aber die haben noch nie auf mich reagiert.
Ja, ist echt. Da kann ich nur Teleshocken weiterempfehlen.
Das sowieso. Bei Teleshocken gibt es jetzt die Option, auch ein Finale zu spielen. Ich habe Lars vorgestern Abend, glaube ich, angeschrieben und gestern Morgen war es umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, aber er hat auf jeden Fall programmiert.
100%.
Ja, der ist on fire. Guter Mann. Dann www.tele-schocken.de, auf Instagram auch aktiv, dies, das. Also am 13.02. gibt es übrigens das Faste der Frühschocken, ursprünglich immer mein Adventsschocken, ich habe richtig Bock. Das ist eine Veranstaltung, die ist normalerweise live vor Ort und da wird geschockt ohne Ende. Ja, diesmal kann jeder mitmachen, weil es ist ja über Zoom. Also lass uns die 100 voll machen, das läuft. Und dementsprechend kurzes off am Rande, was hast du noch für weiteres, über die du sprechen willst?
Ich habe halt jetzt nur noch Late Round.
Ja,
Kandidaten.
So geht's mir auch, ja, genau.
Also danach habe ich noch Sleeper.
Also außer Paris Campbell natürlich. Paris Campbell ist natürlich geiler Typ, aber war verletzt, ne? Der zählt ja nicht, der ist ja quasi First Year.
Definitiv, ja. Genau, ja. Richtig. Also ich hätte da jetzt, Darius Slayton zum einen, wo man natürlich sagen muss, also Snapshare ist das Einzige, was Darius Slayton gezeigt hat. 91,5%, der 12. beste Wert unter allen Wide Receivern, das kann er, das hat er drauf. Aber der Rest ist halt scheiße, ne? Also Quarterback Play, Daniel Jones, die Pace von den Giants, also Team Pass Play per Game, sind die Giants auf 24. Der hatte nur 97 Targets, Wide Receiver 37, Catchable Target Rate 67%, das ist der 98. Wert unter allen Wide Receivern. Dann haben die Giants natürlich noch die Free Agency und Picks und da wird oft an 11 ein Wide Receiver zu den Giants projected. Also da wird wahrscheinlich was passieren und deswegen wird es halt, denke ich mal, eher schwer für Darius Slayton, dass er da irgendwie einen Outbreak feiern kann. Und
Ja, du hast alles gesagt, also hervorragend wiedergegeben. Hat 24 Red Zone Targets, zwar damit vielleicht ein bisschen Opportunity bringt er damit. ist ein Deep Threat, keine Ahnung, ich weiß es nicht so richtig. Kommt halt mit Daniel Jones, kannst halt auch, weiß ich nicht, ob ich da halt Bock habe, irgendwie dann den zweiten Wide Receiver vielleicht zu draften oder so. Spannend. Bisher würde ich ihn nicht als Breakout-Kandidat sehen und auch eine spannende Sache. Also ich habe jetzt auch noch so ein paar Namen, ne? Sind so zum Beispiel Jacoby Myers, Travis Fulgham, die sind so alle in dieser Range, wo ich mir denke, bei denen kann was passieren, aber ich glaube nicht so richtig dran. Also ich kann das nicht so wirklich in Worte fassen, wie es mir dabei geht, aber Jacoby Myers zum Beispiel hat ja einen guten Snapshare gehabt, einen soliden Whopper, sage ich mal, gute Yards per Route Run. Jetzt mit Cam Newton muss man ja leider sagen, schlechten Quarterback dieses Jahr gehabt. Travis Fulgham genauso, hat mit Carson Wentz tatsächlich dann die letzten Spiele gut performt, mit Jalen Hurts nicht mehr so. Wäre das vielleicht einer, weil J.J. Arcega-Whiteside, den es ja auch in dieser Klasse gibt, der ist es auch definitiv nicht. aber ich würde jetzt nicht aktiv irgendwie versuchen, diese Leute zu kriegen, das ist mein Problem, ne?
Doch, Paris Campbell auf jeden Fall.
Ja, den habe ich ja eben, klar, den habe ich ja eben genannt, der geht auch bei mir höher. Also, den habe ich mal ausgelassen, weil mit diesen ganzen Verletzungen und so. Deswegen, also es wäre auf jeden Fall mal mindestens ein Midround-Target, was ich hätte, klar.
Ja.
Aber.
Also für Paris Campbell werde ich wahrscheinlich auch reachen in den 21er Redraft. Ja. Da gehe ich schon stark von aus. Ja, sonst, was du gesagt hast, ja klar, gehe ich eigentlich mit. Also vielleicht könnte man noch Mecole Hardman nennen, ne? Der vielleicht noch eine Chance hat, weil Sammy Watkins und DeMarcus Robinson Free Agents werden. Der ist halt ein Playmaker, keine Frage, ne? Also die Zahlen brauchen wir nicht vorlesen, weil da ist er überall, also kann man nicht ernst nehmen. Also Snapshare, Wide Receiver 128, Routes Run, Wide Receiver 73, Targets, Wide Receiver 68, Target Share 101, also ne, hat halt kein Volume gesehen, aber das wird halt kommen, wenn Watkins und DeMarcus Robinson weg sind. Deswegen Mecole Hardman für mich jemand, den man schon da in der Kategorie sehen kann.
Ja, in Dynasty auf jeden Fall mein Buy-Low-Kandidat, also den würde ich da auf jeden Fall aufnehmen. Redraft bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was Kansas City Wide Receiver angeht. Da würde ich mich vielleicht auf andere konzentrieren. Ja, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man die beiden Formate durchaus trennen kann. Es gibt noch einen spannenden First-Rounder, einen Keel Harry,
ja.
Was sagst du zu dem?
Oh, da bin ich raus. Also,
okay. Also Keel Harry habe ich noch als Sleeper-Breakout so ein bisschen.
Ja, ist nett, glaube ich, von dir gemeint. Obwohl, verkauft hast du den schon in unserer Dynasty, ne? Von daher hättest du es gar nicht nötig gehabt.
Ich habe Jamal Williams für einen Keel Harry angeboten. Ich wollte ihn wieder haben.
Ah, du wolltest wieder haben, ja.
Okay. Jamal Williams.
Ja, das ist auch nett.
Ja, wenn Aaron Jones weggeht und Jamal Williams der Running Back 1 ist, dann ist es ein hervorragender Deal für denjenigen, oder nicht?
Okay, ja. Wenn Jamal Williams in seinem Leben nochmal ein Leadback wird, dann ruf mich an. Also ein Keel Harry ist natürlich auch bei den Patriots natürlich Quarterback Play. Was passiert da? Ja? Also holen sie nochmal Cam Newton zurück. Wenn ja, ist das natürlich nicht gut für den Keel Harry. Team Pass Play per Game sind die auf 31. Ja, und der hat halt eine komplett verkackte Saison gespielt. Ne? Also er hatte 12 Spiele. Und in den 12 Spielen war Edelman größtenteils raus und war einfach nur Demir Bird und Jacoby Myers da die Top-Wide-Receiver. Und Yards per Route Run war er Wide-Receiver 99 mit 1,03. Er ist halt dieser Contested-Catch-Guy, ne? Da ist er auch gut gewesen, Wide-Receiver 7, aber nur 14 Targets, deswegen kann man die Stat nicht so ganz werten. Also vielleicht die Red-Zone-Targets machen ein bisschen Hoffnung, wenn da ein vernünftiger Quarterback kommt, aber ich denke, die Patriots müssen halt Wide Receiver adressieren, weil da haben sie ja nur Code, ne? Und Harry hat bis jetzt nicht das gebracht, was man vielleicht von einem First Rounder erwarten könnte, aber ja. Was sind deine Argumente für ihn?
Ich habe keine.
Also.
Ich glaube, ein Patriots-Trikot würde Ryan Fitzpatrick ganz gut stehen. Das wäre so noch die Krönung. Super Bowl, MVP, Ryan Fitzpatrick bei den Patriots. Ich habe tatsächlich keine objektiven Gründe für einen Keel Harry. Ich glaube einfach, ein Keel Harry ist ein guter Receiver gewesen, ist weiterhin ein guter Receiver, Contested Catch Guy, du hast es gesagt, da ist er gut, da hat man es auch gesehen, dass er es kann. Bin ja neuerdings Tape Guy, wie ihr wisst. Also, er kann es. Targets per Route war 0,2, jetzt auch nicht der allerbeste Wert. Whopper 0,33, komplett grottig. Hat einen 8er A-Dot gehabt, ich glaube, der muss tiefer gehen. Keine Ahnung, was sie da bezwecken wollen. Also ich glaube vor allem vielleicht auch an Bill Belichick ein bisschen, wobei man ja gesehen hat, ne, Bill Belichick ist Code. Er war es nicht, der die New England Patriots so groß gemacht hat. Ja, also gut, so will ich es jetzt auch nicht sagen. Ne? Also ihr wisst also
schwierige Aussage.
Ja, also Tom Brady war auf jeden Fall der Haupt, das Hauptargument. Und ich glaube noch an Keel Harry. Das ist mein Ding.
Okay. Ja, ich glaube auch noch an J.J. Arcega-Whiteside, weil einfach Contested Catch, Wide Receiver ist und da hat er in 8 Spielen 8 Targets.
Ja, und, das,
gut. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut, auf jeden Fall.
Ja, das, da bin ich raus, ja.
Ja. Nee, ich hätte auch wahrscheinlich einen Keel Harry lieber als Arcega-Whiteside, aber das sind sie für mich in einer Range, glaube ich.
Ja, hättest du auch, wen hättest du lieber? Andy Isabella oder Keel Harry?
Boah.
Ich hab's in Großbuchstaben hier stehen. Caps Lock. K-O-T.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, Isabella hat mehr.
Ach, je.
Weißt du? Also, ich glaube, der hat so Wochen drin, wo er wahrscheinlich so ein Wide Receiver 1 werden kann, weißt du? Und bei Keel Harry glaube ich das nicht.
Boah.
Also, Fantasy-wise, ne? Also, brauchst du ja nur, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Isabella, also, ich glaube, jetzt nicht mehr. Also, ich glaube, die haben jetzt gesehen, dass er wirklich nichts kann. Und werden sich auf Wide Receiver fokussieren. Aber einfach so von der Big Play Ability hätte ich halt eher Isabella.
Boah, ich glaube, ein Keel Harry ist der Calvin Benjamin, der bessere Calvin Benjamin. Der.
Ja, dann soll er mal langsam zeigen.
Ja, der braucht einfach nur, der braucht einfach nur die Targets und alles, dann läuft's.
Na, okay.
Ja, das ist mein Take. Und ich habe noch 3 spannende Personalien. Jetzt geht's schon richtig tief in die Depth, in die Materie rein. Aber einer, den auch irgendwie jeder vergisst, ich habe es bis zur Vorbereitung dieser Folge tatsächlich auch getan, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf den hatten wir große Hoffnung vor der letzten Saison. War so unser Sleeper-Outbreak-Kandidat. Ja, der gehört auch noch in die Klasse. Ja, das war noch ein... Ja. Nein, nicht Hakeem Butler, sondern Calvin Harmon.
Calvin Harmon,
Wide Receiver der Washington Footballer. Und war letztes Jahr so als ein bisschen Sleeper-Outbreak-Kandidat gehypt. Ja. Hat jetzt jeder vergessen, weil er sich ja das Kreuzband gerissen hat.
Ja.
Was ist los mit dem?
Ja, nee, stimmt, hast du recht. Den hätte ich wahrscheinlich noch lieber als in Keel Harry. Ja,
ja, okay.
Ja. Calvin Harmon bin ich all in, ja. Da bin ich dabei.
Alles klar, ja. Bin mal gespannt, wer da auf Quarterback ist, aber waren wir bei McLaurin eben schon. Und dann gibt's noch als zweiten von dreien gibt's Scotty Miller natürlich.
Ja, das ist interessant.
Ja, wer wird nach dem Chris Godwin-Abgang eskalieren?
Und
Scotty Miller?
Und AB?
Oder? Ja, was gut, ich glaube, Scotty Miller und Tyler Johnson sind eher so die Slot-Receiver. Glaubst du, wer von den beiden wird profitieren vom Abgang von Godwin und auch von AB dann in dem Falle?
Ja, ich meinte einfach nur, dass Targets frei werden, Volume steigen wird. Ja, ich finde Tyler Johnson dann schon als Prospect noch besser. Ich denke, das ist aber eine spannende Personalie mit den beiden. Ne? Da könnte man in Dynasty auf jeden Fall mal adressieren. Da hätte ich Scotty Miller wahrscheinlich hinter ihm, aber spannend, ja.
Mal aber
schauen. Alle gehen ja davon aus, dass Chris Godwin auf jeden Fall geht, ne?
Ja, ich auch, ja. Hm. Also ich hätte auch Scotty Miller zum Beispiel oder so ein Calvin Harmon auch lieber als tatsächlich Jacoby Myers oder ich glaube auch als ein Travis Fulgham mit Jalen Hurts, ich weiß nicht, oder Carson Wentz soll ja wieder, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wenn Godwin geht, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, dann heute lieber auf den Scotty Miller setzen und seinen Outbreak, seinen Upside irgendwie mitnehmen. Mit Tom Brady und hätte da Bock drauf. Okay.
Ja.
Ich habe noch einen dritten, den will ich aber nicht haben. Und eine ganz spannende Personale, von der ich auch gar nicht wusste, dass sie aus dieser Draft-Class kommt. Das, also was man alles wieder vergisst über die Jahre, ist ja, es sind ja nur 2 Jahre gewesen, aber das ist schon höchst interessant. Jalen Guyton. Jalen Guyton hat nämlich den 4. höchsten Snapshare dieser Klasse auch gehabt, über die letzten 2 Jahre verteilt, aber er hat halt, also wenn er gespielt hat, natürlich immer, ne, ich hab ihr wisst schon Bescheid, die ganzen Programmierer, also 4. höchste Snapshare, aber er hat halt nichts draus gemacht, ne, ein Whopper von 0,26, 0,78er Racer, also super ineffizient auch, 5 Red Zone Targets hat er gehabt, ein PFF Receiving Grade von 51, das ist so mit das Schlechteste, was geht, fast. Also den will ich nicht haben, aber den gibt's auch in der Klasse.
Ja, geil, dass wir am Ende nochmal so alle dissen, ey. Das finde ich cool.
Ja, ne? Muss man mal machen.
Ja, finde ich gut. Ja, finde ich super.
Ja, man muss euch ja auch sagen, wen ihr nicht holen sollt.
Hol Jalen Guyton nicht in der 3. Runde.
Hol Jalen Guyton am besten gar nicht.
Ja.
Oh, weil, das ist, kennst du bei Twitter Old Takes Exposed?
Nee.
Okay, die hauen immer alte Takes raus, die zu der Zeit damals gut waren, aber jetzt halt komplett scheiße. Wenn Jalen Guyton nächstes Jahr seine 1000-Yards-Season hat, dann wäre meine Aussage gerade so ein Take dazu. Aber gut, wird er natürlich nicht haben. und ich habe keine
Wide Receiver. Ich bin bei den Chargers all in bei Keen Allen und KJ Hill. Das sind für mich die besten Wide Receiver, die es gibt. Und,
Our Chargers, Rafa. Our Chargers. Ich hab Bock. Das wird unsere Saison. Super Bowl, Justin Herbert, geiler Typ. Ich hab's immer gesagt.
Auf jeden Fall. Ja.
Wir haben immer an ihn geglaubt.
Immer.
Und jetzt zahlt es uns genauso heim. Sehr schön. Und ihr wisst, nächste Woche, ne? Our Ask Us Anything. Hast du noch Worte, Raphael?
Nice. Sonst, letzte Worte, hey, Maybach auf jeden Fall. Wir werden das, glaube ich, auf den sozialen Netzwerken, wie man so schön sagt, glaube ich, nochmal so offiziell ankündigen, dass dann Maybachs kommen können. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und ja, haut eure Fragen raus, was ihr wollt. Also, egal was es ist, wir werden alles beantworten. Glaube ich mal. Meinst du, wir werden...
ich ja, sage alles, alles, alles beantworten.
Ask Aber anything. ihr könnt querbeet, genau, dieses Our von ich kenne Aua nur von so einem Lied. Da war ich, weiß ich nicht, war ich, glaube ich, so 10 oder so von so einem Hip-Hop-Lied. Die meisten werden es, glaube ich, kennen. Wenn man Aua sagt, denke ich immer an so ein an Sido.
An Sido? Nee, ich habe dann immer im Kopf Aua, Aua. Ich weiß gar nicht, was das für ein Lied ist. Aber ja, wir reden wieder viel zu viel Code. Und ich würde sagen, wir haben es im Kasten, oder?
Wir haben es im Kasten auf jeden Fall. Wir haben Super Bowl-Woche. Viel Spaß auf jeden Fall beim Spiel. Bleibt wach. Das wird legendär, weil Tom Brady seinen siebten Ring holen wird.
Ja.
Und
kann sein.
Sehr krass auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Adrian ist bei DAZN noch mit Vorberichten am Start. Auf jeden Fall reinschalten. Ich weiß nicht, ob er das Spiel kommentiert. Ich glaube nicht. Das ist natürlich sehr schade. Da könnt ihr dann wieder rausschalten oder wegschalten. Aber sobald Adrian eingeladen wird, würde ich da auf jeden Fall einschalten bei DAZN. Das wird wahrscheinlich überragend.
Ja, ich habe richtig Bock. Stimmt, Super Bowl. Super Bowl ist jetzt nächste Woche und wir haben noch kein Wort darüber verloren eigentlich, ne?
Das ist richtig.
Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, wie die Chiefs das verlieren können, aber ich hätte
ja, irgendwie schon... Ja, die haben keine O-Line anscheinend.
Ne? Ich hätte schon Bock auf die Bucks, also noch nicht mal wegen der Story, so im eigenen Stadion, sondern einfach wegen der gesamten Offense. Ich mag Mike Evans, ich mag Chris Godwin, ich habe auch Tom Brady lieben gelernt.
Ja.
Rojo sowieso. Also ja, warum nicht? Ne?
Rojo, der... ja.
Was?
Emma, Playoff-Lenny, Junge, Playoff-Lenny.
Ja, was für Rojo? Der hat gute MVP-Odds übrigens auch, ja.
Ja, also, ich fände es auch geil, ne? Buccaneers hätte was, wie gesagt, ich hätte Bock auf eine Dynasty von Mahomes, aber ja, der sagen wir einfach mal, der 8. Ring oder der 9. oder der 10. für Tom Brady, ich weiß nicht, ob der 7. ist, aber das wäre halt auch geil einfach und deswegen, ja, hoffentlich ein High-Scoring-Game und ich bin krass gespannt auf jeden Fall und ich hab jetzt schon richtig Bock, es kann einfach nur geil werden und ja, Mahomes ohne O-Line hat er eh schon fast das ganze Jahr gehabt, aber jetzt noch ein paar mehr Ausfälle, wird sehr, sehr spannend.
Apropos Teleschocken, wer sich wachhalten will vor dem Super Bowl, ich werde auf jeden Fall schocken, auf Teleschocken. Also schreibt mir bei Discord, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir überall, ich lade euch ein, ihr könnt mitschocken, ich habe richtig Bock, ich werde mich wachhalten und dann geht's richtig ab. Werd keine Chicken Wings verdrücken, gab's ja auch auf Twitter schon das ein oder andere, die ein oder andere Info dazu, guckt es euch gerne an. Raphael ist ja da immer sehr führend, was Tierschutz und so angeht. Ich wollte da auch mal fürsprechen, weil ich ja sonst nicht so der Typ dafür bin.
Echt? Ja, das überrascht mich jetzt hardcore.
Ne?
Wie, warum? Erzähl mal. Also, wie
kommst du drauf? Einfach warum? So. Also ich esse ja auch Fleisch, klar, aber man kann das durchaus mal sich alles vor Augen führen. Das ist ja schon so.
Geil. Nice.
Ja, das sind perfekte einfach, Worte. Man kann es dann, wenn man es isst, halt auch irgendwie bewusster essen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Worte für Vegetarier und so sind, aber...
Doch, ist gut. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Auf jeden Fall. Wenn man nicht wahllos einfach Fleisch isst, weil man Fleisch isst, ne? Am besten morgens, mittags und abends. Ja. Sondern das vielleicht ein bisschen selektiert und vielleicht mal ein bisschen drauf achtet. Ist schon mal der erste Schritt.
So ist es.
Man muss ja auch nicht komplett auf Fleisch verzichten, um ein paar Tiere zu retten, sondern man kann ja einfach das mal reduzieren und dann kann einem ja vielleicht auch mal auffallen, dass man das gar nicht so braucht, ne? Und dann könnte vielleicht der nächste Step kommen.
Ja, meine Frau hat gestern, die hat irgendwo so quasi Hühnchenersatz geholt.
Okay, das ist nicht so meins.
Ich weiß nicht, aus was es bestand, aber es hat mir zum Beispiel hervorragend geschmeckt. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass es kein Fleisch ist. Das fand ich sehr überraschend und sehr...
Ja, das ist krass. Wahrscheinlich so ein Sojadreck oder so. Aber ja, dieser Fleischersatz ist auch nicht das Wahre, aber...
Ja gut, da bin ich raus. Da habe ich keine Ahnung von.
Ich sag immer, wenn du Chinesisch magst, dann bist du halt als Vegetarier, hast du eh gewonnen. Hast keine Probleme, wenn du die asiatische Küche magst. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber hey, geile letzte Worte auf jeden Fall. Genau. Denkt ein bisschen an die Tiere, isst nicht so viele Chicken Wings, das ist echt abartig, aber Ja, geiler Take, Mann. Christian, ich bin stolz auf dich, verdammt nochmal.
Danke sehr. Und geil, mit diesem Wort zum Sonntag, dann auch zum Super Bowl, verabschieden wir uns. Ask us anything und überall und hört uns dann nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.